Bis gleich.
Ja, hallo und grüß euch bei Ich gleich. Nach langem sind wir da wieder in unserer fast Covid-Free-Zone im Ahoi. Und bei uns ist heute der Klaus Ecker.
Grüß dich.
Hallo Klaus, grüß dich, dass du das Zeug genommen hast. Du bist ja der Nachhaltigkeitsreferent direkt beim Landeshauptmann angesiedelt. Aber viele kennen dich auch noch als Tätigkeiten davor. Also ich meine, du machst ja brutal viel. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe einmal die Ehre gehabt, bei dir einen Moderationsworkshop zu besuchen. Ist lang her.
Man sieht oft,
hat doch nicht viel gebracht.
Ich wollte gerade sagen, man oft einmal nutzt der beste Lehrmeister nichts.
Oder war man schlecht.
Nein, und also eben, du bist Moderationstrainer, du bist im Bereich Kommunikation daheim. Du hast daheim aber auch einen Campingplatz, also auch das
darf den jetzt meine Frau führt, ja, die keine Zeit mehr haben.
Kann ich mir vorstellen, dass die Zeit knapper geworden ist. Und ja, ich erinnere mich auch noch ans Nachgefragt. Also ich weiß nicht, ist etwas, wo,
was ich... Hätte ich ja nur online, gell? Als YouTube findet man das noch, oder?
Echt? Kann man das noch nachschauen? Das ist schnell aussortieren.
Also hat es ja zwei Dinge so gegeben, gell? 1.0 und 2.0.
Ja, die erste war die von SDF, also die Sommer, die offizielle, wo ich es für einen Sender gemacht habe. Und danach, nach meinem Ausscheiden, haben wir es noch eine Weile in Eigenregie, so wie es im Podcast macht, haben wir es halt in Video gemacht, auf YouTube noch eine Weile, bis zu meinen nächsten Schritten dann. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist du Zeit, auf neue Ufer auszubrechen.
Tu die nicht so, ich so machen, wie ich gleich. Hallo.
Wir sind eben heute da, weil das Land hat die Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt und ich glaube, das ist etwas, was dich in den letzten Jahren sehr, sehr stark beschäftigt hat.
Du, das beschäftigt mich seit 22 Jahren, also effektiv seit 22 Jahren beschäftigt mich das Thema, auch wenn ich jedes Jahr draufkomme, dass ich sie alle noch nicht verstanden habe. Immer wenn man meint, jetzt hat man irgendwas kapiert, dann kommt etwas Neues dazu. Deswegen sage ich allem, wer sich Experte, du hast mich jetzt nicht so genannt, aber viele sagen ja, ich bin ja der Nachhaltig-Experte, sage ich, der, was sich Experte für Nachhaltigkeit schimpft, der hat es überhaupt nicht verstanden. Ist nicht möglich, aus vielen Gründen, wo wir heute sicherlich drüber reden werden. Aber der Einstieg war bei mir auch wie bei vielen der ökologische Teil, den ich dann ins Ökonomische im eigenen Betrieb versucht dann umzusetzen. Und ich bin praktisch so von Bottom-up gekommen. Also ich bin nicht der Akademiker, sondern bei mir ist es umgekehrt gegangen. Erst praktisch und dann akademisch im Betrieb einführen. Danach habe ich meine zweite Firma gemacht, Kommunikation, auch mehr damit Nachhaltigkeit. Dann Unternehmensberatung. Ich muss sagen, mein Leben war einfach allem die Tiere um sich Auge tun. Ich habe ihn reingeschaut und wenn es Spaß gemacht hat, bin ich durchgegangen. Und somit hat sich das von Zeit zu Zeit alleweil mehr, ja, würde ich mal sagen, professionalisiert. Bis zu dem Punkt, wo ich 2013 dann auch direkt für das Terra-Institut als Nachhaltigkeitsberater für Unternehmen irgendwo in der Richtung gearbeitet habe. Und somit war auch der langsame Ausstieg aus dem eigenen Betrieb daheim gezeichnet. So war ich effektiv da mit 2013. Bis zu dem Schritt jetzt 2019, wo das Angebot, sagen wir mal, von Landeshauptmann kam, dieses Projekt zu beginnen und dann eben diesen Schritt umzugehen.
Wie lange warst du beim Terra-Institut?
2013, also nachdem ich die Wahl nicht gewonnen habe, die Landtagswahl, in Tag drauf habe ich der Günther Reif umgerufen, weil er mich schon davor gefragt. Mhm. Und ich habe gesagt, Günther, ich mache normalerweise eine Hochzeit nach der anderen, deswegen bitte nicht da. Und am Sonntag hat er mich schon umgerufen und hat gesagt, du Klaus, die Wolle ist schon nicht gewonnen, jetzt kommst du uns. Und ja, das war dann eben 2013 im Herbst bis 2019 im Frühjahr, genau, ja.
Was macht das Terra-Institut oder was war dort deine Aufgabe?
Also das Terra-Institut macht Nachhaltigkeitsberatung mit Schwerpunkt auf Unternehmen, also effektiv für, sagen wir mal, die Wirtschaft mit der Mission, weltweit wirklich diese Nachhaltigkeitswende hinzukriegen. Ich und Sam ein bisschen die Bereiche übernommen Tourismus, weil ich ja da herkomme, dann hat es auch Sinn gemacht. Auch die Bereiche, wenn es um Prozessentwicklung gegangen ist, Kommunikation, weil diesen Teil ja schon seit 2007 mache, Prozessbegleitung von Gruppen, Change-Prozesse in der Richtung und so ist das wieder zusammengegangen und habe mich dann auch noch spezialisiert auf das ganze Thema Klimaneutralität. Also das war dann nochmal ein Schwerpunkt, das seit 2015, wo ich dann geholfen habe, das Klimaneutralitätsbündnis in Südtirol aufzubauen, das aus Vorarlberg gekommen ist und das waren so meine drei Hauptbereiche, kann man sagen. Ja.
Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du praktisch zum Landesrat für Nachhaltigkeit kommst?
Du, pass auf, es war auch einmal die Idee sogar, also die Landesregierung, oder ich weiß nicht, wer die Debatte gemacht hat, oder ob es von Landeshauptmann direkt gekommen ist, einen Landesrat effektiv zu nennen. Ja. Eben auch Ressort und sowas. Und ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Zum Glück ist nicht so weit gekommen, weil ich auch gesagt habe, man würde eine strategisch meines Erachtens unglaublichen Fehler machen, wenn man die Nachhaltigkeit in ein Ressort reinpackt, weil nachdem die Ressorts ja gleichgestellt sind, warum hätte dann ein Ressort jetzt plötzlich mehr zu sagen also in okay. den Kontext ein anderer? Man sieht es im restlichen Italien, genau diese Schwierigkeit, dass die Nachhaltigkeit allem beim Ministerio dell'Ambiente umgesiedelt ist, Umwelt. Könnte man sagen, ja, ist vielleicht eine Hauptpriorität, Sinn, ja. Aber das Problem ist halt, dass die dann damit kämpfen, wenn sie im Wirtschaftsministerium oder in einem anderen etwas sagen müssen und nach dem Motto, das müssen wir machen, dann sagt halt, du hast mir jetzt nichts zu sagen, das mache ich jetzt wie ich. Und somit ist es ein Thema, das ist ähnlich wie bei den Unternehmen, was wir beim Terra-Institut haben vertreten haben. Es macht nicht viel Sinn, wenn du die gesamte Nachhaltigkeit, zum Beispiel, wie es oft passiert, bei der Personalentwicklung ansiedelst. Dann kannst du Personalthemen, soziale Themen initiieren. Aber wenn du das gesamte komplexe Geflecht da bearbeiten willst, dann muss es auf Chefetage auch hin, damit du diese intra- und interdisziplinäre Auswirkungen hast. Und deswegen war das dann auch auf mich eine sehr richtige Entscheidung, solange das Hauptmann gesagt hat, naja, für ihn ist das sowieso Chefsache und deswegen will er das in sein Büro haben und so ist das irgendwo in der Richtung, als er es dann entwickelt. Ne?
Und eben seit 2019 arbeitest du jetzt im Büro von Landeshauptmann als Referent für Nachhaltigkeit, genau. Ist die offizielle Bezeichnung, ja. Gell? Und jetzt vor kurzem hat es die Präsentation vom Nachhaltigkeitsstrategiepapier vom Land gegeben. Und deswegen sollen wir heute vor allem darum, das Papier ein bisschen besser kennenzulernen. Jetzt vielleicht, ich weiß nicht, Nachhaltigkeit, mir ist ein Begriff, ich kenne mich aus ein bisschen. Marc, du auch wahrscheinlich, jetzt weiß ich nicht. Vielleicht, wenn wir doch noch eine kurze Definition von der Nachhaltigkeit geben, so die, bevor wir dann in Medias Res in die Details gehen, oder?
Du, können wir gerne machen. Ich versuche es so knapp wie möglich zu machen. Nachhaltigkeit ist nicht neu, wobei ich nicht umfange wie alle da bei Forstwirtschaft vor hunderten von Jahren. Das hat absolut seine Berechtigung. Du gibst den berühmten Satz, schlage nur so viel Holz, wie der Wald nachwächst. Das hat absolut seinen Sinn. Für mich persönlich hat aber die Nachhaltigkeitsdebatte, so wie wir sie heute kennen und wie wir sie heute brauchen, mit 68 begonnen, ein bisschen früher, also 1968, mit dem berühmten Buch Grenzen des Wachstums von Club of Rome. Der war das erste Mal ausgerechnet hat, schon auf wissenschaftlicher Basis, wie das Bevölkerungswachstum korreliert mit dem Ressourcenverbrauch. Und ganz klar festgestellt, wenn wir so weiter tun, dann werden wir irgendwann ein Problem haben. Mittlerweile ist es öfters zwar kritisiert worden, aber noch öfters bestätigt worden und mittlerweile ist auch klar, dass der Zusammenhang besteht. Es gab dann viele Konferenzen und ein weiterer Meilenstein, wo man dann wirklich die Definition, wie wir sie heute kennen, geschaffen hat, war der Brundtland-Bericht, also von der dänischen Ministerpräsidentin, der hat im Auftrag der Vereinten Nationen diesen Begriff versucht zu fassen, war dann eine mehrjährige Arbeit und am Ende kam ein schönes Satz raus, was da heißt, nachhaltige Entwicklung ist jene Entwicklung, die Bedürfnisse der jetzigen Generation befriedigt, ohne die Bedürfnisse der Nachfolgenden zu gefährden. Jetzt klingt das erstens mal wie ein Satzl. Faktisch aber erstens ist die Generationengerechtigkeit hineingekommen. Das ist nicht ohne. Und interessanterweise, man hat auch lange gehadert mit so netten Satzeln, weil ich sage, ja, was sind denn die wert? Man hat es jetzt vor ein paar Monaten ganz knallhart gesehen beim Klimaschutzgesetz von Deutschlands, beim Klimagesetz, was die deutsche Bundesregierung ausgegeben hat. Gekippt wurde dieses Gesetz unter anderem mit, nicht genau mit diesem Passus, aber diese Passus von 87 kam 2003 oder 2007 in irgendeiner abgewandelten Form ins deutsche Grundgesetz und auf den hat sich das Gericht dann bezogen und hat gesagt, Leute, nicht das Klimagesetz, aber es beantwortet nicht die Generationenfrage. Es hinterlässt der nachfolgenden Generation zu viel Schaden, also das müssen wir jetzt anders machen. Und da sieht man auch mal, wie machtvoll, wenn man möchte, gewisse Normen und verbindliche Sätze, die leicht Sätze sein, aber am Ende sich auswirken können. Und dann vielleicht noch der letzte Meilenstein, wo ein weiteres Grundprinzip der Nachhaltigkeit drin ist, heißt dann 2015 passiert, mit der Verabschiedung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Was auch der Rahmen dieser ganzen Strategie sein, wo noch einmal klar geworden ist, was ist nachhaltige Entwicklung, was ist es nicht. Erstens einmal ist es eine Entwicklung und kein Zustand, also es ist immer ein Prozess. Und dann, vielleicht können wir selber noch einmal aufgreifen, jetzt ganz kurz, aber der ist mir ganz wichtig, es gibt ein Prinzip, was die Nachhaltigkeit oder die Entwicklung gut greifbar macht. Und das heißt, richte keine erheblichen Schäden an. Also das Prinzip von Do No Significant Harm. Das heißt, wenn zu mir jetzt jemand zum Beispiel kommt und sagt, du, ich habe ein super Projekt, bin voll nachhaltig und sogar die Ziele, die 17 Ziele habe ich da irgendwie berücksichtigt und die unterstütze jetzt Ziel 3, 7 oder 8, deswegen bin ich super, dann sage ich, interessiert mich nicht, mich interessiert, ob du eines von den anderen 14 erheblich schädigst. Weil nur dann reden wir von nachhaltiger Entwicklung. Und wenn man sich das einmal durchdenkt, ui, dann wird es schnell schmerzhaft. Dann werden wir merken, ich meine so gut wie nichts, was nachhaltige Entwicklung heißt. Natürlich wird man noch streiten, was heißt erheblich. Für einen ist es gleich mal sehr erheblich, für einen ist es ein bisschen erheblich. Aber das ist schon ein Ansatz, der hilft, es ein bisschen einzuordnen. Und damit hat es auch belassen, Crashkurs ganz schnell.
Das war's. Du hast jetzt eh schon angesprochen, die 17 Ziele der Nachhaltigkeit, die sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals, das ist auch das Framework, auf dem das Nachhaltigkeitspapier des Landes basiert. Was ist das für ein Ansatz, beziehungsweise was ist so der Vorteil von diesen 17 SDGs?
Die 17 Ziele bieten einen großen Vorteil, und zwar wir müssen gewisse Dinge nicht mehr diskutieren. Also ich fange nicht um mit jemandem über Nachhaltigkeit, die reden so mal von Pontius und Pilatus. Deswegen braucht man nicht das x-te Papier, sage ich auch wieder wissenschaftliche Papier, was uns irgendwo bestätigt, oder gibt es selbst wie Klimawandel. Es wird immer die geben, die noch das leugnen oder ein Problem damit haben. Aber die Mehrheit, nicht leider Wissenschaftler, sondern ich gehe mal davon aus, der Menschheit weiß, wir haben ein Riesenproblem. Und wir müssen vorankommen. Und die 17 Ziele haben ja, sagen wir nicht gleich 17 Ziele, sondern sie haben 169 Unterziele, sie haben 247 Indikatoren, auch ein Novum. Es ist sehr verbindlich, die ganze Geschichte, bei aller Unschärfe. Ich meine, die ganze Welt in 17 Ziele einpacken ist nicht ganz einfach. Aber sie gibt eine Konkretheit, die wir so noch nie hatten. Und die Punkte muss ich mit niemand mehr diskutieren. Deswegen kann ich wirklich sagen, das ist ein Ordnungsrahmen, so haben wir es dann auch genannt, an dem wir uns ausrichten. Und der, so wie ich es zumindest beobachte, seit 2015 auch eine unglaubliche Dynamik in der Nachhaltigkeitsdebatte gibt. Wo es davor noch, ja, so und anders und hin und her, ich weiß nicht, seien es auch irgendwie die Kacheln, die 17, die Farben, die kleinen Logos, es ist leicht kommunizierbar, es ist gut vermarktbar und du merkst alle irgendwo seiner Form mal, ja, SDGs. Und das gibt schon eine große Chance, weil wir diese gemeinsame Sprache beginnen zu sprechen, die davor vielleicht nur gewisse Kreise gesprochen haben und jetzt wirklich alle die. Ne? Somit ist das eine Hilfe und ist auch das, was die Landesregierung, ja, und das muss man jetzt dazu sagen, das kam jetzt nicht, weil ich jetzt da den Gedanken gehabt habe, sondern mein Auftrag kam ja auch aus dem aus, das Landesregierungsprogramm von 2018, 2023, was zwischen SVP und Lega gemacht worden ist. Da in der Präambel, also auf der ersten Seite, Seite 8 glaube ich ist es, bekennt sich die Landesregierung ganz bewusst zu diesen Zielen. Das heißt, das ist die oberste Messlatte, über alles, was danach folgt, muss an diesen 17 Zielen ausgerichtet werden. Wusste man dann aber eben noch nicht genau wie, klar, das ist eben der erste Schritt. Im März 2019 hat dann die Landesregierung bei ihrer ersten Klausur das noch einmal bekräftigt und hat auch eine Vision formuliert, die man ein Papier findet. Und dann hat die konkrete Arbeit begonnen. Also dieser Ordnungsrahmen ist geteilt von der Landesregierung von Beginn an dieser Legislatur und an dem orientieren wir uns.
Mich hat noch mal eben was zum Prozess jetzt interessieren. Eben, wenn wir jetzt denken, die hat der Landeshauptmann angerufen und ja, Tag 1 im Landhaus 1.
Zu mir.
Ja, nein, effektiv denken wir, erstens wird mal eine Schwierigkeit gewesen sein, dir einen Überblick zu verschaffen. Ich meine, eben wie du sagst, eine ganze Welt in 17 Ziele einzuholen ist schwierig, aber ich schätze mal, ein ganzes Land in die Strategie einzuholen ist auch schwierig. Und gleichzeitig, glaube ich, hast du sicher auch teilweise wahrscheinlich auch Aufklärungsarbeit leisten müssen, weil ich kann mir vorstellen, dass, ich glaube, du hast sogar im FF-Artikel die Woche gesagt, dass ein Landesrat zu dir gekommen ist und gesagt hat, er versteht das nicht ganz. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht nur auf politischer Ebene, aber auch auf Verwaltungsebene natürlich durch Hindernisse gekommen sein. Jetzt die Frage ist schon mal eben, wo für die zum Beispiel ganz klar, okay, wir orientieren uns an die SDGs oder ist das auch im Rahmen von einem Prozess dann entstanden?
Na, also die Orientierung war von vornherein klar, weil das ja so im Regierungsprogramm steht, also das war nicht zu diskutieren. Aber ja, natürlich bin ich dann ein bisschen umgetingelt, genau mit diesem Hintergedanke oder mit diesen Informationen, sagen wir es mal so, weil es gab natürlich eben einige Ressorts, die sofort Zugang gehabt haben, die teilweise die SDGs auch schon in ihrem täglichen Tun verarbeiten. Wenn ich an die Bildung denke, das ist schon jahrelang, dass die ganz aktiv mit dir arbeiten. Und andere haben nicht bewusst damit gearbeitet, sagen wir es mal so. Die Sanität zum Beispiel, war ein gutes Beispiel, wo sie mir gefragt haben, was ist jetzt Nachhaltigkeit in der Sanität? Nicht? Dann habe ich gesagt, du, da gibt es vieles, weil man muss auch unterscheiden zwischen einem direkten Impact, den ein Ressort hat, und einem indirekten. Wenn ich jetzt aber einen direkten hernehme, dann ist das Ziel 3, ist das Ziel um die Gesundheit. Und warum, das habe ich dann auch gesagt, warum mir diese Frage wahrscheinlich gestellt wird, ist auch, dass wir in diesem Bereich einfach schon auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind. Man muss einfach denken, die 17 Ziele sind für die ganze Welt entstanden. Und ganz viele Indikatoren und Unterziele sieht man auch, steht auch ganz bewusst dabei, was zwar nicht, warum Entwicklungsländer steht, weil sagt man ja eigentlich nicht mehr, man sagt ja Länder des globalen Südens, aber das steht ganz bewusst, also in Entwicklungsländern das und das erreichen. Weil man eben so die Welt zusammenführen wollte. Jetzt haben natürlich gewisse Länder in gewissen Bereichen weniger Aufholarbeit zu machen wie in anderen. Und das mit der Sanität ist ein gutes Beispiel. Bei allen, was sicherlich ganz viele Südtirolerinnen und Südtiroler schimpfen würden über die Sanität in Südtirol, wenn wir es jetzt aber vergleichen, dann muss ich persönlich sagen, auch wenn ich mir die Indikatoren anschaue, boah, also ja, überall ist Luft nach oben. Aber wenn wir es global vergleichen, dann sind wir doch schon auf einem guten Punkt. Könnte man auch mal in der Richtung vermarkten, aber das fällt dann halt unter Nachhaltigkeit nicht im ersten Moment ein und somit war das auch ein bisschen ein Job zu sagen, ja, das leistet einen Beitrag, weil das gehört ins Soziale hinein, das hat dann ganz viel indirekten Output da. Wenn ich gesund bin, kann ich andere Sachen machen, wenn ich nicht gesund bin, dann ist vieles einmal von vornherein ausgeschlossen und somit dieses Verständnis zu wecken, dass alle ihren Beitrag leisten in die 17 Ziele, das war sicherlich auch einer der ersten Schritte, wo halt einige mehr sensibel dafür waren und andere weniger. Das Ziel war, die einen sozusagen zu sagen, schau, es existiert schon da in dem Bereich und jetzt kannst du jetzt mehr kommunizieren und dann schauen wir uns um, was vielleicht noch möglich ist und andere nur ein bisschen einzuordnen, dass vielleicht gewisse Sachen kann man diskutieren, ob sie jetzt noch wirklich den Rahmen folgen und andere vielleicht weniger, aber das ist der Prozess, der dann gestartet ist. Und ich rede auch ganz bewusst von einem Prozess, weil ja ein Landeshauptmann gemeinsam irgendwie entschieden haben und dann auch mit der Landesregierung, also muss ich auch dazu sagen, der Prozess, warum der ihnen einen Vorschlag gemacht und dann wurde mit dem Hauptmann diskutiert, dann wurde er überarbeitet, dann mit gewissen Spitzenfunktionären und dann auch mit der Landesregierung. Also ich war sicherlich 7-8 Mal haben die Schleifen sozusagen in der Landesregierung abgeholt, weil am Ende die Nachhaltigkeitsstrategie nicht meine ist, sondern die von der Landesregierung. Und somit war ich ein technischer Zuarbeiter. Ja, es war meine Aufgabe, Vorschläge zu machen, aber diese Vorschläge wurden dann von der Landesregierung diskutiert, teilweise dann auch wieder mit Abteilungsdirektoren, mit Ressortdirektoren. Und so ist es gemeinsam gewachsen, bis am Ende dieses gemeinsame Papier rausgekommen ist. Ne?
Bist du intern auf Widerstand gestoßen? Weil ich denke, viele werden nicht bewusst gewesen sein, was die Nachhaltigkeit bedeutet und habe ich eben Aufklärungsarbeit, um ja, überhaupt genau zu erklären, was es ist. Aber bist du auch in offenen Widerstand gerannt?
Widerstand per se würde ich sagen, nein. Da könnte man jetzt von indirekten und direkten reden. Aber viel spannender ist die Frage, warum nicht so? Und zähle ich eben genau, weil der Landeshauptmann verstanden hat, wenn ich es zur Chefsache mache, dann kriegst du eine andere Priorität. Wenn ich eben von einem Umweltlandesrat gekommen war, nicht, dann war vielleicht der Widerstand ein anderer gewesen, weil er gesagt hat, ja, was willst du denn jetzt noch da? Wenn es von Landeshauptmann kommt, nach dem Motto, okay, ich weiß, alle haben keine Zeit, für alle ist es nicht einfach, teilweise ist etwas noch zu verstehen, teilweise ist es auch zu interpretieren gemeinsam, weil wir mussten ja auch die SDG auf Südtirol abbrechen. Ich kann jetzt nicht eins zu eins nehmen, ich muss schauen, was da ist. Und dann gibt es wieder, der eine interpretiert so, der andere interpretiert es anders, für uns sind die Daten wichtiger. In dem Moment, wo aber die gemeinsame Losung gekommen ist, die auch in dieser Klausur im März gegangen ist und sozusagen mein Auftrag von Landeshauptmann, Leute des Chefs, sagen, wir müssen das hinkriegen, dann kann ich nicht einmal direkt von einem Widerstand reden. Da war es vielleicht oft einmal einfach, nennen wir es einmal, ein bisschen ja, mühsam ist vielleicht das falsche Wort. Es hat oft ein paar Schleifen gebracht, weil eben, man muss über ein paar Sachen auf ein paar Mal reden. Was ist jetzt genau, was ist damit gemeint? Wir selber und auch ich inklusive wussten am Beginn ja noch nicht genau, wo können wir hin? Also ich muss sagen, ihren so ungefähr einmal nachgerechnet über 40 Nachhaltigkeitsstrategien in Unternehmen ausgearbeitet, auf verschiedensten Niveau, teilweise ganz klassisch, teilweise über gewisse Zertifizierungen, aber am Ende lief es allem auf eine Strategie, auf eine Entwicklung des Unternehmens Richtung Nachhaltigkeit aus. Mir war von vornherein relativ klar, das 1:1 in der Landesverwaltung keine Chance, weil die Landesverwaltung, das ist glaube ich auch ein Missverständnis, das wir da aufklären können, eine Landesverwaltung ist kein privates Unternehmen und ein privates Unternehmen ist keine Landesverwaltung. Also die Vorwürfe, was man oftmals hört, die müssten so und so. Sorry Leute, das ist eine andere Ausrichtung. Also ja, man kann über Sachen diskutieren, was kann man besser machen, aber da wird oft einmal Äpfel mit Birnen verglichen, die mir dann auch wieder lautieren, weil ich jetzt ja auch diese Seite gut kenne und sage, da wird es angekreidet, was gar nicht angreifbar ist, weil es eine andere Ausrichtung ist, eine andere Logik, eine andere Zielsetzung. Und somit war auch die Klarheit, dass diese Strategie, nennen wir es mal so, irgendwie anders aufgebaut sein muss, wie es in einem normalen, klassischen Unternehmen läuft. Bestes Beispiel ist, wir sind eben kein Unternehmen und wir sind nicht einmal 9 Unternehmen, weil es sind ja 9 Ressorts, und wir sind nicht einmal 12 Unternehmen, weil es gibt 3 Bildungsdirektionen. Also am Ende gibt es 12 Institutionen in der Landesverwaltung, die alle einen politischen Kopf haben und die alle eine hierarchische Struktur haben. Und jetzt könnte man sagen, okay, das sind 12 Unternehmen. Es sind nicht einmal 12 Unternehmen. Also bei 12 Unternehmen in einer Holding zum Beispiel würde man verstehen, Landesverwaltung, Holding und dann sind es 12. Nein, auch das nicht, weil ja teilweise, da braucht man nicht, kann man ja offen drüber reden, teilweise eine gewisse Art von Konkurrenzdenken da ja auch ist. Und das hat damit zu tun, dass es nicht nur eine öffentliche Verwaltung ist, sondern einen politischen Kopf gibt, der gewählt werden muss von uns Menschen und somit einem Wettbewerb ausgesetzt ist, der eine andere Dynamik hat, wie es vielleicht ein privates Unternehmen hat. Und somit ist das ganze Konstrukt total anders als in der Privatwirtschaft. Und uns war es wichtig, und den Landeshauptmann war es wichtig, dass man genau schaut, was kann dieses Konstrukt in diesem Kontext wirklich optimal leisten. Und das ist ja der Grund, warum wir nicht in Umfang gesagt haben, so jetzt machen wir mal 10 Tische und reden mit allen wie außerhalb, sondern schauen wir uns mal drin an, wo es Potenzial ist in dieser Struktur. Und daraus bauen wir dann jetzt eine Strategie, die dann jetzt nach außen geht. Ne?
Bevor wir vielleicht dann zu den Inhalten kommen, aber du hast jetzt natürlich etwas Interessantes angesprochen, der politische Aspekt hinter dem Ganzen. Jetzt ist natürlich ein Punkt schon der, wo man fragen kann, wie nachhaltig kann eine Nachhaltigkeitsstrategie sein, die im Grunde ja sozusagen alle 5 Jahre theoretisch über den Haufen geworfen werden könnte. Natürlich, ich weiß, wir sind in Südtirol gibt es eine gewisse Stabilität, sage ich jetzt mal. Aber an und für sich ist das, glaube ich, natürlich schon ein Punkt, dass eben, wie du richtig gesagt, bei einer Landesverwaltung werden natürlich dementsprechend die Köpfe dann auch getauscht und dementsprechend wird es einfach schwierig sein, da eine Strategie aufzustellen auf längere Sicht.
Siege leider teilweise so, weil auch dieser Aspekt mitgedacht worden ist. Und es stimmt zwar, natürlich könnte ein politischer Kopf ausgetauscht werden, aber es gibt 2 Dinge, die was schwerer austauschbar sein. Einmal ist dieses Papier nicht nur ein politisches Papier, sondern es ging als Beschluss durch die Landesregierung. Das heißt, das ist das ganze Dokument, jedes Wort ist als Beschluss verfasst worden. Das heißt, es gibt schon eine rechtliche Verbindlichkeit. Das kann man auch ein Beschluss natürlich irgendwann wieder verändern, aber das ist schon einmal mehr, als jetzt sage, jetzt machen wir was und danach haben wir es drüber geredet und gut gegangen. Das Zweite ist, dass man eben, sei es schon in dem Prozess, aber auch jetzt fortlaufend, also es nimmt allerweil stärker Fahrt auf, die entsprechenden Normen zu diesen Geschichten entweder verfasst, weil sie zu verfassen sind, oder anpasst, weil sie anzupassen sind. Und wenn ich jetzt sage, in eine Norm oder in einen Beschluss, dann kann ich vielleicht ja, schnell oder weniger schnell, je nachdem, wo er herkommt, etwas damit dienen. Wenn ich jetzt aber beginne, 10, 20, 100, 500, 1000 Normen haben, die alle in die gleiche Richtung rudern, dann wird es schwierig. Weil dann, und das ist ja das, was wir merken, was weltweit passiert. Es ist nicht mehr so, du kannst schon immer baskeln, da wie und dann nicht zahlen und 10% mehr, 10% weniger, aber die Richtung ist die. Und die Frage ist, sind wir schnell genug. Weil wir wissen ja, also es ist keine Frage, ob es eine nachhaltige Entwicklung gibt. Die Frage ist nur, wie viel zahlen drauf? Weil es zahlen jetzt schon drauf. Man kann die Nummern fast schon nennen. Man weiß, dass 750 Millionen Menschen an Küstennähe leben. Die zahlen wir schon fix drauf, weil der Meerspiegel steigt. Und von anderen Dimensionen wollen wir noch gar nicht denken. Wenn wir noch vom Kipppunkt dahin kommen und so, dann hören wir eh besser auf zu reden, weil dann wird man depressiv. Aber dieser Weg ist eingeschlagen. Somit ist leider die Frage, wie schnell er ist. Und der kann natürlich dran oder andere, wie du sagst, Marc, vielleicht einen Moment bremsen, wenn er meint. Aber viel bremst er da nicht mehr.
Ja. Na, da kommt man jetzt in die Diskussion ein, dass man sagt, eben für globale Themen nicht, sind im Grunde nationalstaatliche Entscheidungen oft zu langsam. Nicht, eben, man sieht es wahrscheinlich am Thema Klimawärmung, am Thema Covid und so weiter und so fort. Ist ja da eine ganze Debatte, ob eben überhaupt Nationalstaaten eben solche Entscheidungen überhaupt treffen können. Aber eben durch jetzt einen weiteren Punkt genannt, der glaube ich wichtig ist, eben, es werden rechtliche Grundlagen geschaffen anhand dieser Strategie. Aber ein zweiter Punkt, der glaube ich auch wichtig ist ja sozusagen eine gewisse Messbarkeit. Und diese Messbarkeit ist ja zum Teil, sage ich jetzt schon einmal, in der Strategie.
Zum Teil.
Vielleicht können wir da noch reden. Nein, aber effektiv, also eben das ist der Punkt, ihr habt das ja mitgedacht. Nicht? Wie misst man das?
Ganz genau, das ist einer der meines Erachtens entscheidenden Punkte, auch wenn man sagt, jetzt machen wir gleich einmal Klammer auf, wir wissen alle, dass man nicht alles messen kann. Wir wissen, dass man quantitative Sachen gut messen kann, qualitativ ein bisschen schwieriger, auch immer besser, aber ist halt ein bisschen aufwendiger. Fakt ist, dass das eben alles Novum ist mit diesen SDGs, dass wie erwähnt, 247 Indikatoren dahinter stecken. Wir haben jetzt, das läuft auch in mehrere Phasen ab. Erstens einmal ganz bewusst und wichtig dazu zu sagen, dieser sogenannte SDG-Tracker, also dieses Monitoring, ist auf der Seite des Landesinstituts ASTAT. Ganz bewusst, das ist praktisch, es gibt die politische Seite, die Nachhaltigkeitsseite der Landesregierung, wo die ganzen Themen oben sein als, und das Monitoring ist auf der ASTAT-Seite. Das ist für den, der das kennt, weiß, auch das ist eine nicht nur eine Verbindlichkeit, aber auch eine Transparenz und eine Klarstellung. Wir vermischen jetzt nicht das Politische mit der reinen wissenschaftlichen Messung, weil die ASTAT diese Hoheit hat, dass sie selber entscheidet, jetzt, ob sie es messen kann oder nicht. Und dann ist es so, dass bei den Indikatoren die UN da ein sehr geniales System haben. Ich musste als Nicht-Statistiker das auch erst lernen. Für Statistiker ist das vielleicht ganz normal. Es gibt Indikatoren, die UN vorgibt. Und die darfst du auch nicht verändern. Wie mischst du jetzt deine Indikatoren in dein Land? Entweder hast du einen Messwert, der genau den Indikator ist. Ich mache ein Beispiel, Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren. Ja, das ist etwas, was wir auch haben im Land, wir wissen das. Und dann haben wir praktisch die Messung, die identisch ist mit dem UN-Indikator. Bei anderen UN-Indikatoren ist es aber nicht so. Da haben wir nicht die identische Messung, da haben wir sie vielleicht im Kontext oder ähnlich. Und das sind Sachen, die du dann machen kannst. Du kannst dann anhand auch mehrerer Messungen, Messwerte, versuchen, diesen UN-Indikator immer besser abzubilden. Und im Laufe der Zeit wirst du dann auch die Messwerte schärfer machen, wirst auch neue Untersuchungen vielleicht machen, damit du das abbilden kannst. Und das haben wir jetzt in einem ersten Schritt gemacht mit allen zu staatlich verfügbaren Daten, die wir haben. Das heißt, wir haben alle Indikatoren durchgeschaut, geschaut, wo wir überall identische Messungen haben, wo wir ähnlich haben und haben die hinzugefügt. Und können jetzt zurzeit 87 Indikatoren abbilden. Wir vermuten mit neuen Messungen, die wir jetzt erheben, mit neuen Daten, alles was dazukommt, dass wir irgendwann auf 130, 140, vielleicht 150 Indikatoren kommen. Warum nicht mehr? Weil eben viele Indikatoren für Länder des globalen Südens gemacht sein. Einige sind fürs Meer gemacht, also direkter Impact aufs Meer haben wir nicht da. Und somit vermuten wir, dass wir dort landen werden. Zum Vergleich, Deutschland hat jetzt auch 150, Italien hat 110, Schweiz hat dann noch weniger, aber de facto ist das, wo wir hinwählen. Und das ist etwas, was wir in der ersten Phase eben jetzt ASTAT intern gemacht haben und jetzt gerade diesen Sommer mit allen Abteilungen des Landes mache ich Workshops, wo wir genau schauen, wo kann man noch Daten herholen, wo kann man in ergänzenden Bereichen, dass wir immer ein besseres Bild bekommen von der nachhaltigen Entwicklung. Und das machen ja alle Länder so. Jetzt regional, meines Wissens, vielleicht ist es mittlerweile gegangen, aber als ich vor einem Jahr recherchiert habe, gab es auf europäischer Ebene kein Land, also Region oder sowas, der das ähnlich macht. Die Staaten müssen das ja schon seit 2015 machen, also auch mit Verpflichtung von den SDGs. Ein Land, eine Region müsste es nicht machen. Wir haben es bewusst beschlossen. Und irgendwann auf der Webseite von Astat sieht man dann im Vergleich zu Italien, irgendwann wird oder Österreich aufscheinen, irgendwann wird Deutschland aufscheinen, weil eben alle beginnen mit den gleichen Zollen zu messen. Und das ist schon, glaube ich, auch ein Novum, was vielleicht so ein bisschen einen Wettbewerbscharakter hervorruft, den wir dringend brauchen, ne? Weil jeder will ja dann besser sein als der andere. Ne?
Ja, das Gamification praktisch danach.
Genau.
Der Marc hat es auch schon eben angesprochen. Einmal ist die Änderung, sagen wir, des politischen Willens, des politischen Windes. Du hast gesagt, es wird, du siehst sehr positiv, aber nicht so problematisch. Jetzt Monitoring, haben wir gesagt, ist auch wichtig. Was mich jetzt aber interessiert ist, okay, jetzt machen wir das Monitoring. Wir wissen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Was ist jetzt, wenn wir sehen, durchs Monitoring insbesondere, es geht komplett in die falsche Richtung. Wir sind nicht so schnell, wie wir auch wieder planen, hier auf der, glaub, letzten, vorletzten Seite vom Papier vor, gibt es schon recht konkrete Maßnahmen, aber was passiert, wenn wir uns nicht dran halten? Ich sage da leider nicht Thema Lichtverschmutzung, weil es ja ein bisschen mein Steckenpferd ist. Ja. Es gibt ein Beschluss der Landesregierung, schon seit 2012, meine ich. Und wenn sich die Gemeinden aber an diesem Gesetz nicht halten, passiert halt auch nichts. Es bleibt sanktionslos, also ein bisschen ohne so Schärfe oder ohne Biss. Nicht? Wie schaut es denn da aus?
Also ich bin überzeugt, dass man ganz, ganz vieles finden, wo man jetzt das Gleiche hernehmen kann. Ich mache jetzt einen Vergleich mit, ja, vielleicht ist es zu philosophisch, also sag's mir noch, dass ich konkreter werden soll. Aber ich habe die Diskussion ganz oft geführt bei Elektroautos. Das heißt, als die Elektroautos jetzt Fahrt aufgenommen haben, dann kamen sie, haben sie mir gesagt, ah, die scheiß Batterien. Erstens einmal stimmt das alles nicht da mit CO2-Einsparung. Und zweitens, die Batterien seien ja sowieso der Umweltkiller schlechthin. Nicht? Und dann sage ich halt, was willst du denn eigentlich? Ich meine, da kommt dann mit Vergleich, dass der Diesel so sauber ist. Also der Diesel hat 100 Jahre Zeit, okay? Und die Batterieforschung in Europa gibt es seit 7 Jahren. Also ja, es ist viel zu tun, es gibt viele Fehler. Wenn ich sehe, in welcher Geschwindigkeit es geht, dann habe ich keine Sorge, weil jeden Tag überholt einer den anderen. Und der zweite Aspekt ist, und das ist jetzt ein bisschen das, was du auch gesagt hast, wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann sage ich, ja, dann müssen wir es benennen, dann müssen wir es beheben. Beim Beheben werden wir dann sehen, wie groß der Widerstand ist, werden wir dann merken, war das ein Lapsus oder machen wir es da ernst. Ich bin ja überzeugt, es wird sicherlich genug Normen geben, wo man einmal etwas gemacht hat und danach schaut man. Und eben das Problem ist, da werden keine Sanktionen sein. Aber da gibt es 1000 Beispiele und ich bin jetzt nicht für irgendwas zuständig, aber ich sage generell, sage ich, ein transparentes Monitoring ermöglicht uns genau die Diskussion. Ich habe gerade heute Vormittag eine Diskussion geführt, wo mir jemand gesagt hat, die Messungen, die jetzt drinnen sind für die ökologische Landwirtschaft, die sind aber zu wenig. Die bilden nicht das ganze Bild ab. Und ich habe gesagt, super, dann müssen wir wieder zu dem. Ja, und die, was drin sein, müsste man eventuell noch ein bisschen schauen, ob sie schon gerecht sein und richtig dargestellt sind. Super, die haben wir dazu. Es gibt, wir sind jetzt gerade bei der Diskussion, wie man das dann hinzufügen kann, diesen transparenten Hinweis, wie diese Messung genau zu verstehen ist. Wir haben, glaube ich, oft einmal das Problem, dass wir kein Vertrauen haben in die Sachen. Wir denken, da ist jetzt eine Gaunerei dahinter, da will ein Rappes nicht. Oft einmal ist es wirklich, dass einfach die offene Diskussion darüber, wie können wir es jetzt noch besser machen und damit schneller, fehlt. Und wenn dann noch die Diskussion offen ist, ehrlich, dann lasse ich mir alle Argumente gefallen. Dann muss man halt dann wieder sagen, do no significant harm principle, nach der Logik. Ich meine, wir haben die ganzen Sachen auch noch nicht, dass wir die Vergleiche ziehen. Kann ich in eine bessere Richtung gehen? Kann ich es noch schneller machen? Aber per se ist das Grundprinzip, was ich halt oft beobachte, dass man meint, man will gar nicht. Also wird halt ein bisschen etwas hingeschrieben oder oft immer gesagt und ja, dann bleibst du halt stehen.
Ich glaube, nein, jetzt hätte man so sehr als Vorwurf gemeint, also nicht, dass man sagt, man will noch gar nicht, sondern die Frage ist eben, was passiert dann, wenn man sich nicht drin hält. Also eben, weil es genau, weil wir reden ja doch von Zeiträumen, nicht? Ich glaube, das Papier geht bis 2030, meine ich. Nicht?
Es geht darüber hinaus, aber wir wollten ganz bewusst bis 2030 das meiste mal platzieren, wenn man merkt, okay, das passiert nicht irgendwann, sondern es passiert jetzt.
Eben, weil, ich sage mal, nicht, wenn jetzt sind schon ein paar Sachen drin, die noch relativ bald umgesetzt werden sollen, dann werden mal wieder Landtagswahlen dazwischen kommen, es wird eine neue, neue Landesregierung geben und eben die Personen, was halt in dem Bereich dann vielleicht verantwortlich waren, die kannst du durch die Abwahl oder Wiederwahl dann eben schon bestätigen oder nicht, aber das sind ja Zeiträume, das sind teilweise zu lang, dass man da irgendwie was passiert, wenn man ins Netto halt? Man wissen, was passiert auf globaler Ebene und halt da für uns wird es ja besser gehen, aber mir fällt so ein bisschen der konkrete Druck, das jetzt wirklich umzugehen.
Ich glaube, der Druck kommt von mehreren Seiten. Also ich habe das jetzt live beobachtend von den letzten zwei Jahren keine Sorge, dass der Druck nachlässt. Und zwar von zwei Seiten. Erstens merkt man es ja ganz stark auch von der Gesellschaft heraus, wobei halt noch ein ganz eigener Punkt war, den wir sicher diskutieren werden noch. Aber wenn ich live von schaue, was von Brüssel kommt, also wenn ich mit ein paar Abteilungsdirektoren rede, wo es dann thematisch wird, weil eben Themen sind ja sie die Experten, nicht ich, dann sagen die Buttiger, das nimmt bei Geschwindigkeit auf, also seit dem Green Deal, und das ist ja nicht, Green Deal ist ja nicht vor allem vom Himmel gefallen, es gab ja Vorarbeit, aber die von der Leyen hat es dann von mir aus den genial zusammengefasst mit dann den nächsten Strategiepapieren, ob jetzt Farm to Fork oder Biodiversitätsstrategie und so weiter und so fort, und jetzt haben wir ein Klimagesetz, Fit for 55, ich meine, das geht mit der Geschwindigkeit, aber Anti, wo du da drehst nicht um und schon nicht wieder von Brüssel, ich da lese die Papiere teilweise nicht einmal, was da angerauscht kommt, und die müssen umgesetzt werden. Ich meine, das sind teilweise Verordnungen, ja, dann wenn es Kommission, dann muss doch ein Rat, dann muss doch das Parlament, da wird gekämpft, und wir sehen es bei der GAP jetzt, also bei der Landwirtschaftsstrategie, dann wird noch mit Gewalt versucht, noch alte Systeme zu retten, aber immer schwieriger. Und das ist halt das, wo ich sage, das schafft uns Tag für Tag mehr Verbindlichkeit. Ich bin bei dir, wenn Mord in einem Gesetz nicht verboten ist, dann kann ich es begehen. Deswegen, wenn keine Sanktion drin ist, wie du jetzt sagst, bei dem konkreten Fall, dann kann einer sagen, ich tue echt nichts, weil schuldet ja nicht. In dem Fall müsste man jetzt wirklich umschauen, was gibt es da für eine Antwort, warum ist keiner drin, kriegt man da, würde man da eine Antwort kriegen, kann man das ändern, war es jetzt im konkreten Fall nicht da. Aber prinzipiell und generell, der Druck ist von mir aus immens. Also auch auf die Verwaltung und auch auf die Politik, was da von oben und unten kommt, du weißt teilweise nicht, wie du es kannst noch schneller machen. Nicht? Aber es ist halt so, wir haben 50 Jahre geschlafen, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir es da raffen.
Jetzt hast du von Druck von oben geredet, jetzt können wir auch kurz von Druck von unten reden, nicht? Oder? Weil uns ist ja
darf die, ich noch vielleicht ganz kurz sagen, weil es jetzt auch von Druck redet und so ich glaube einfach auch, ich meine, ich glaube, das haben wir jetzt bewusst, um die Strategie wirklich umzusetzen, braucht es einfach auch gewisse strukturelle Änderungen, um wirklich so eine Klimaerwärmung aufzuhalten und alles. Nicht? Deswegen glaube ich, was wir brauchen, ist natürlich auch nicht nur Druck, sondern Emotion, um die Leute wirklich mitzunehmen. Nicht? Weil ich glaube, es ist für alle klar, dass unser Wohlstand irgendwann einmal ein Limit haben muss, weil sonst hört das nicht auf. Nicht? Ich glaube, der Wohlstand muss limitiert werden, dass wir auch schaffen, gewisse Ziele zu erreichen. Effektiv sind wir wahrscheinlich schon zu spät dran, um das alles zu schaffen. Und deswegen, wo ich das so durchgelesen habe, und wenn ich auch durch den Green Deal zitiert, dann immer auch durchgelesen, im Grunde ist das alles gutes Storytelling natürlich, was sich da in der Strategie wiederfindet. Und ich glaube, es braucht es auch. Aber auf was ich kommen will, eben, ist genau das, inwieweit kann ein Land wie Südtirol das ja eben sich als autonome Provinz haben, natürlich ja zu Recht groß präsentiert und vor allem auch diese Autonomie, dieser Minderheitenschutz, natürlich, ich meine, ich weiß es selber, eben eines dieser Elemente in unserem Storytelling ist, kann da nicht an gleicher Ebene auch die Nachhaltigkeit stehen, weil wir ja genau so viel Entscheidungsgewalt haben in vielen Bereichen, wo eben andere Regionen überhaupt nicht mitreden können. Deswegen können wir nicht ein neues Südtiroler Storytelling entwickeln oder eine neue Brand, wo wir sagen, neben unserer Autonomie ist auch wir sein das die nachhaltige Region Europas.
Ich überlege jetzt gerade, wie ich das jetzt sagen kann, weil das, was du jetzt beschrieben hast, hätte jetzt kein Landeshauptmann da hucken. weil er in jeder seiner Rede jetzt oft, ich tue selber dann oft schlucken, muss ich sagen, aber er hat die Vision, er hat die Kraft und er glaubt mit jeder Faser seiner Seele und Körper drin. Er bringt ja auch ein Beispiel, meistens am Ende seiner Reden, wir kennen aus der Geschichte, Autonomiegeschichte, die ganzen Geschichten, Minderheitenschutz und so weiter und so fort. Und der Landesadler, bringt dann das Beispiel, steht für diese Themen. Und für ihn muss heute, bestenfalls schon und schon spätestens morgen, das Thema Nachhaltigkeit auf gleicher Ebene stehen. Also genau wie du es jetzt gesagt hast. Das ist seine Botschaft, das ist seine Vision. Er stellt es auf der gleichen Ebene. Wir sind uns bewusst und sein muss man mal vorsichtig sein. Deswegen haben wir bei den Strategiepapieren allem geredet vom Beginn eines Weges. Das heißt, wir wollten unsere Hausaufgaben gut machen. Aber wir sind jetzt nicht gekommen und sagen, so, jetzt ist es. Das war ja auch eine Zerreißprobe, weil die Menschen, so jetzt einmal, erwarten sich oft einmal, so, jetzt muss es, so, jetzt ist fertig, passt. Und nein, es ist erstens einmal nie fertig, sondern müssen wir sauber diesen Weg gehen, damit wir irgendwann an einer Art Fertigkeit denken können. Aber mit dieser Prämisse, du jetzt gesagt hast, dass in jedem Bereich muss das inni. Und schon leid, dass jedes Ressort sich das auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir den Ordnungsrahmen über die ganze Landesregierung gelegt haben. Das ist genau das. Wir haben vor 2 Jahren, hat ihren Job gemacht. Und wenn jemand gefragt hat, du, was hat es mit Nachhaltigkeit zu tun? Dann sagt man, keine Ahnung, weil vielleicht denken sie leider Müll. Jetzt sagen sie, nein, wir machen einen Beitrag zu diesen 17 Zielen und gemeinsam bringen wir das Schiff vorwärts. Und mit der Botschaft von Landeshauptmann ganz oben. Stichwort Emotion, weil das war jetzt ja ein bisschen, was du jetzt gesagt hast, das ist ja etwas, was so eine Emotion auslösen soll. Da tue ich mich hart. Jede Veränderung, egal welche, startet mit einer Emotion. Und der hat einen ganz klaren Namen. Das ist Betroffenheit. Der kann klein sein, der kann groß sein. Wenn ich betroffen bin, dann denke ich drüber nach, ob ich morgen etwas anderes tun soll. Ich muss den Körper leider ganz ehrlich sagen, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die nicht betroffen sein. Und jetzt bin ich weg von der Landesverwaltung, jetzt rede ich wirklich draußen, jetzt kommen wir zur Gesellschaft und sage, okay Leute, was ist los? Und dann frage ich mich oft, ist das zu wenig Wissen? Tue ich mich hart, weil ich denke, seitdem es Internet gibt, ja, kann ich eigentlich alles nachschlagen. Ist es vielleicht auch eine Überforderung? Es ist zu viel, es ist zu groß, es ist Klima, die Welt geht unter und die Menschen sterben alle. Das kann einen Angst machen und sagen, du, beschäftige mich nicht damit. Oder ist es einfach, weil man selber genug Themen hat. Du, wenn ich nicht weiß, wie meine Miete zahlen soll, dann kannst du mal gerne kommen und sagen, denke mal, viel mal über Nachhaltigkeit. Das heißt, ich bin anderer Meinung, wir waren ja 10%, jetzt soll ich jetzt nicht empirisch getestet, aber 10% werden wir allem haben, die was für etwas brennen, die sind betroffen, die werden tieren. Dann werden wir 10% haben, die total dagegen arbeiten, weil sie vielleicht sehen, dass ihre Fälle wegschwimmen. Oder Rest, und ob das jetzt 50, 60, 70 oder 80% sein, wird mitschwimmen und wird da vielleicht nichts dagegen haben. Aber dass der aussteht und Gas gibt, vielleicht ändert sich das bei den Jungen, Fridays for Future, hoffentlich. Aber meine Generation, Enkelgeneration, das ist eh die gleiche, ich tue mich da ein bisschen hart. Deswegen bin ich der, der sagt, mit den großen Visionen und den großen Emotionen, ja, es braucht Storytelling, ja, müssen wir machen. Aber wir müssen faktische, tägliche, schweißtreibende Schritt-für-Schritt-Arbeit machen. Und wenn ich dann 1000 Schritte gemacht habe, dann drehe ich mich um und sage, Porzellan, jetzt ist es gegangen. Und wenn ich auf den einen großen Schritt warte, ne, das braucht schon auch brauchen, aber das ist nicht mein Job. Ich kann das wahrscheinlich auch nicht gut und deswegen
was der Marc angesprochen hat, der war eigentlich schon eine coole Sache. Nicht so mal Südtirol als Modellregion, weil man stellt sich ja gerade bei der Nachhaltigkeit, ich sage jetzt auch nichts vermehrt, muss ich sagen, Klimakatastrophe und Biodiversitätsverlust im Hinterkopf. Da haben wir ja schon das Problem, dass man sich denkt, das ist eine globale Herausforderung, nicht? Und man steht vor diesem Riesenproblem, menschgemachtes Problem, und was soll jetzt da der Einzelne schon ausrichten und was soll Südtirol im Großen und Ganzen ausrichten? Aber ich denke, es braucht vielleicht wirklich die mutige Region, was den ersten Schritt eben macht, nicht? Und wo du sagst, an dem können wir uns orientieren, das sind ins Vorbild, nicht? Und nachdem es eigentlich eine Kipp, so eine ich glaube, vollständig nachhaltig wird es nirgends geben in dem Sinn, aber sagt, wir wollen das aber sein, wir wollen sagen, dass es geht und dann wie es geht und best practices.
Also wir wollen Vorbild für die Welt sein. Nicht falsch verstehen, also ich bin schon der Meinung, ich bin allem, ich versuche dann im Moment wieder ich will jetzt nicht sagen, Boden der Tatsachen zu kämen, aber auch sagen, eben, ich bin ein Fan von den 1000 kleinen Schritten. Nur wenn man will, dann kann man das ja machen. Also,
aber wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen.
Aber wisst, da tue ich mir dann auch mit dem Haupt, weil man will ja halt schlecht reden. Aber jetzt nehmen wir einmal CO2 her. Wir können auch gerne auf Biodiversität gehen, haben wir das Problem, dass uns teilweise Daten fallen. Wissen wir, teilweise sind sie da, teilweise nicht. Aber wenn wir jetzt CO2 hernehmen, nicht? Dann muss ich allem schlucken, weil ich kann jetzt da voll für Südtirol reden. Anscheinend sind wir ja brutal schlecht in alles. Moment einmal, wir sind jetzt schon 2020, erst einmal haben wir die Ziele vom Klimaplan so gut wie erreicht. Nämlich 2011 drin gestanden, dass 2020 wir einen energetischen CO2-Fußabdruck, Achtung auf die Definitionen, von 4,0 haben. Jetzt haben wir 4,3. Also ich meine, das würde sagen, fast der Punkt.
Okay, die direkte Emission.
Ja, eben, allem Äpfel mit Äpfel. Ja. Nein, also das, was als Ziel gelegt worden ist, ist erreicht. Dass man noch sagen kann, Moment, es gibt noch die Graue und dann ist die Landwirtschaft nicht drin. Kann man gerne reden, absolut. Aber nur, wir haben Äpfel als Ziel umgeben und haben Äpfel erreicht. Und wenn du jetzt die Birnen willst, dann müssen wir mit Birnen reden. Okay, aber das Ziel ist deswegen echt nicht falsch gegangen. Wenn ich jetzt sage, was wir uns da gesetzt haben, jetzt muss ich meine Brillen aussetzen, weil jetzt zitiere ich vom Buch. Übrigens, dieser Satz, der wurde auch abgestimmt, weil der war mir sehr, sehr wichtig, der Satz. Ich habe gesagt, da wird jetzt nicht irgendwas ausgelabert. Reduktion der jährlichen, also 2030, Reduktion der jährlichen energiebedingten CO2-Emissionen auf 3 Tonnen pro Kopf, beziehungsweise 40% seit 2008 und Ausgleich von weiteren 2 Tonnen durch Klimaschutzprojekte. Und da sind jetzt mehrere Botschaften drin. Aber das heißt übersetzt, dass wir 2030 einen energetischen Ausstoß von 1 Tonne hätten, wenn das Ziel erreicht wird. Der Klimaplan, der alleweil überarbeitet wird und hoffentlich in 2 Monaten spätestens auch zur öffentlichen Konsultation vorliegt, hat diese Roadmap. Also praktisch jetzt sind wir schon, wenn ich den gleichen Vergleich mit Europa nehme, haben wir 4 Tonnen und Europa hat 9, der Durchschnitt Europäer. Okay, wir sind jetzt praktisch schon 5 Tonnen besser, jetzt, mit allem Äpfel und Äpfel. 2030 sind wir plus zusätzlich Ausgleich auf 1. Jetzt kann ich jetzt schon ausschreien, sagen, schau, wie geil wir sein. Wenn ich das Letzte nehme, Biodiversität, live von Schutzzonen, weißt du, Biodiversitätsstrategie, sieht 25% vor Schutzzonen in ganz Europa. 2030 haben wir, und davon können wir rausgehen, weil diese Normen oder diese Gesetzesvorlagen sind schon in Arbeit, das ist nicht etwas, was noch zufällig entschieden werden muss, sind wir auf 30%. Kommen allem noch viel Tieren und machen, ist schon die Roadmap da, wenn du es anders brauchst, wenn du schaust, ist ganz skeptisch, das sehen jetzt die Zuhörer nicht, dass er David gerade das Gesicht von
sich hat. Es geht dann um die...
Weißt du, lernen das zu sagen, Modellregion, ja, könnte man machen, da kann man, wenn du jetzt sagst, pass auf bei dem Punkt, kann man über vieles reden, aber ich glaube, Südtirol hat heute schon Sachen, wo man sagen könnten, wow, da sind wir schon. Wasserstoffgeschichte, aber ich kann jetzt noch andere Sachen reden. Nur, ich tue mir einmal mit hart, weil ich gleich wieder weiß, ja, jetzt reden sie so Schienen und da ist so viel. Es ist ja noch viel im Argen. Wir haben ein CO2-Budget weltweit, wo wir noch 6, 7, 8 Jahre je nach Rechnungen haben für das 1,5-Grad-Ziel. Ich weiß, dass es scheiße ausschaut, aber ich weigere mich einfach zu sagen, wir in unseren Kleinen machen alles falsch. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir müssen noch viel, viel schneller werden. Und dann darf man, wie du sagst, nicht drum denken, dass wir halt 530.000 Leute sind von einigen Milliarden.
Ja, aber es wäre ein Anreiz zu sagen, nicht? Es scheitert nicht an uns. Also was? Also wir schaffen das und wir kriegen alle. Der Ding, Entschuldigung, jetzt wieder ein blöder Vergleich, nicht? In der bei den Mondmissionen, nicht in die 60er, späten 60, also in die 60er Jahre.
Entschuldigung, welche
Missionen? Mondmissionen. Mondlandungen. Ja, nicht bei den Missionen, bei den Mondmissionen. War ja eine Frage, da haben ja 400.000 Leute mitgearbeitet, okay. dass das zustande gekommen ist. Nicht? Und die Frage, warum so rein vom Management her, wie ist denn das gegangen? Dass alle Leute auf Linie waren und jeder und die Einstellung war, also zu mir erzählt man sich das so, von jeder einzelnen dieser Personen, es scheitert nicht an mir. Ich kann nicht beeinflussen, was die anderen machen, aber ich mache das Bestmögliche, was ich machen kann und ich werde es perfekt machen. Und durch, dass dieses Prinzip sich durch alles durchgezogen hat, ist zumindest die Behauptung, ist das auch gelungen. Nicht? Und die Frage ist, wenn man jetzt weltweit vor diesem Problem steht, es scheitert nicht an uns, es scheitert nicht an Südtirol.
Du, ich bin, also sprich mir aus der Seele. Ich meine, Ich habe vor 10 Jahren habe ich leider nicht den Absprung geschafft. Also vor 10 Jahren, als ich begonnen habe, die Nachhaltigkeit erstmal wirklich zu kapieren, vor, glaube ich, keine Ahnung, was ich gemacht habe, dann habe ich gemerkt, schnell aussteigen. Weil du kannst Probleme kriegen mit dir selber, mit deinen Emotionen, mit deiner Sicht auf die Dinge, mit deiner Einstellung. Ich betrachte mich als Possibilisten, nenne ich das. Ich war einmal Positivist, dann wurde ich Possibilist, das heißt, ich suche mal einmal Möglichkeiten. Aber ich habe kurz einmal das Problem gehabt, dass ich depressiv werden kann, wenn ich sehe, was weltweit läuft und wie wenig wir sein. Und dann ist halt so, das mag jetzt klischeehaft klingen, oder mein Gott, ist mir ja wurscht, aber ich habe halt auch 2 Kinder und ich möchte vor der Situation nicht stehen, wenn es wirklich ein paar Mal geht, dass mein Sohn oder meine Tochter mich fragt, wo warst denn du? Dann möchte ich genau das gern sagen, ich habe mein Bestes geben. Am liebsten würde ich mich hinstellen und schreien den ganzen Tag, aber das ist auch nicht eine Option, zumindest irgendwann geht die Stimme aus oder ich komme in die Klapse. Ja, dann macht man es halt anders. Und ich mache in meinem Kleinen meinen Beitrag, wir essen euren und auch wir, muss ich sagen, die Politiker und die Beamten, die ich kennengelernt habe in ihrem, gemeinsam können wir schon viel schaffen. Ich tue mir halt oft hart mit dem, dem Begriff Modellregion, weil dann kommt oft das Gefühl, wir alleine. Ich sage es einmal so, ich glaube, es steht da irgendwo im Papier drin, in der Botschaft, wir können vielleicht nicht viel ausrichten, faktisch, mit 530.000 Leuten, aber wir können vielleicht viel inspirieren. Ja. Und das ist auch eine Botschaft, die auch nicht kalkulierbar ist. Wie viel inspirieren wir? Und das hat mich in meiner ganzen Tätigkeit seit 20 Jahren und speziell eben seit die halbe Zeit ungefähr irgendwo am Leben gehalten, weil ich allen wieder auf Menschen getroffen bin, die auch wiederum inspirieren. Und irgendwann siehst du, da sind so viele, die probieren, die machen, die tun. Und Fridays for Future, Greta war wow! Ich meine, das war der Wahnsinn, was da abgegangen ist. Ein kleines Mädchen inspiriert die Welt. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen, das hat er mir wieder Hoffnung gegeben. Ich gesagt, nicht aufgeben, auch wenn es faktisch schwierig ausschaut. Jeder macht so einiges. Ne?
Ich wollte nochmal zurück zu dem Druck von unten. Ja. Nicht? Weil was mich total interessiert, ich meine, im Museum geht auch der Trend, oder ist auch schon vorher gewesen, eigentlich vor Covid, in Richtung Partizipation. Nicht? Und das ist ja ein großer Bestandteil, glaube ich, auch von der Strategie. Was aber im Papier für mich, zumindest für mich, nicht so ganz klar hervorgeht. Es ist so eine grobe Linie, wie das funktionieren soll. Aber wie soll das wirklich funktionieren? Nicht? Also wie du vorhin gesagt hast, es sind 10% dabei, die wahrscheinlich für das Thema brennen. Und ich behaupte viel mehr, als du gesagt hast. 10% sind wahrscheinlich viel, viel mehr, denen es einfach eben entweder sogar wurscht ist, die sind interessiert, die andere Probleme haben. Oder die einfach sagen, hinter mir die Sintflut, ich habe keine Kinder, ich lasse es jetzt nochmal richtig krachen und alles andere ist mir gleich. Nicht? Aber damit das funktioniert, und ich glaube, das ist ja eigentlich eine Einstellung, muss das ja von allen getragen werden. Und damit werden jetzt partizipative Prozesse starten. Was mich interessiert, was habt ihr da vor oder gibt es da schon konkrete Ideen, was da in Zukunft passieren wird?
Ja, also da gibt es teils sehr konkrete, die in der Ausarbeitung sein. Wir wählen ja mit dem ganzen partizipativen Prozess. Also wir starten den Herbst mit so einer ersten Phase. Ich nenne die Pilotphase. Und dann nächstes Jahr startet die Serie. Deswegen, jede gute Serie braucht einen guten Piloten. Und Serie heißt auch, dass sich jährlich wiederholt. Das ist eine der zwei Hauptsäulen der ganzen Säule Partizipation. Und zwar, dass es jährlich passieren muss. Also wir machen nicht einmal eine Geschichte und dann vorbei. Und die zweite ist, okay, wie soll das passieren? Ich komme meiner Prozessbegleitung, gibt es ein Modell, das heißt Art of Hosting, also der Gastgeber sein, sagen wir mal so, in den Prozessen, und da gibt es einen Grundsatz. Und zwar überlegt er die Ernte, heißt Sam. Also was soll rauskommen? Fang mit Sam an und dann planst du, was davor kommt. Und das war lang Bestandteil von Überlegungen. Wenn wir jetzt mit irgendetwas starten, einfach damit wir starten, und danach haben die Menschen aber nicht das Gefühl, dass man nur ernst genommen wird, dann geht der Schuss sowas von hinten los, dann macht man das, was man sehr oft macht, und habe ich gesagt, würde jetzt warnen davor, sondern lass uns bitte lange überlegen und lass uns eventuell sogar kleiner starten, als sich manche wünschen, aber sauber. Und gleichzeitig berücksichtigen bitte die ganzen Systeme in Südtirol. Deswegen dieser Bereich, den haben wir in der Partizipationsmix genannt, den haben wir ein paar Mal mit der Landesregierung besprochen. Und das ist auch, ich sage jetzt ganz bewusst, mit dem starten, aber auch das wird auf den Prüfstand gestellt. Aber das hat 4 Elemente. Wir haben in Südtirol nämlich, wir haben einmal organisierte Öffentlichkeit und nicht organisierte. Das heißt, wir haben die sogenannten Lobbys, ne, wo einen jetzt wahrscheinlich fünf hinfallen. Ich habe am Ende, das sind ja Stakeholder-Anspruchsgruppen, also Stakeholder in Neudeutsch, ein Mapping gemacht für Südtirol und bin auf 150 gekommen, nicht auf 5. Also 150 Verbände, Institutionen, große Vereine, da ist jetzt nicht der Zwei-Mann-Verein drunter, sondern schon die, was jetzt schon wöchentlich, monatlich bei den Sprechstunden, bei den Politiker hochkommen, bei den Beamten mit Papiere ausarbeiten, ihre Vorschläge einbringen, mal mehr, mal weniger, teilweise vielleicht strukturierter, teilweise nicht strukturierter. Da laufen ja jetzt schon partizipative Prozesse, die teilweise unsichtbar sein, aber die laufen. Das heißt, der Teil der Südtiroler Gesellschaft ist aktuell schon involviert. Jetzt war meine Frage, wie kann man diesen Teil mitnehmen in der Nachhaltigkeit, ohne dass wir jetzt thematisch reingrätschen. Weil wenn ich jetzt auch wieder komme und sage, jetzt gehe ich mit den Wirtschaftsstakeholder und rede jetzt, dann könnte der Wirtschaftslandesrat ganz bewusst sagen, Moment, was machst du doppelt oder was passiert da? Ne? Deswegen haben wir jetzt etwas überlegt, was wir dann nächstes Jahr starten werden, dass wir die Stakeholder auf einer anderen Ebene einmal zusammenbringen möchten und sagen, hauptsächlich über eine Art, dass sie, ja, wie soll ich das jetzt sagen, die gegenseitigen Bedürfnisse verstehen. Also das nennt man dann Beziehungsarbeit, Kulturarbeit, Dialogarbeit, sagen wir es einmal so. Das auf der Ebene teilweise in Südtirol nicht stattfindet, weil wir vor allem thematische Dialoge haben. Aber übergreifend nach dem Motto, warum du Dachverband hast jetzt ein Problem und ich setze mich jetzt wirklich damit auseinander, gibt es sehr wenig. Und das könnte ein Bereich sein, den man da angeht. Dann geht es die nicht organisierte Öffentlichkeit. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin in keinem Verein, kein Verband, aber ich mag auch meine Stimme erheben. Da haben wir zwei Dinge angedacht. Die erste ist, es gibt ja die Webseite zur Nachhaltigkeit, wo es dann Konsultationsphasen geben wird, wo praktisch jeder sich dann melden kann und sein Anliegen einbringen kann. Ich hoffe, dass ich es schaffe, irgendwo auch zu vermitteln, Achtung, wenn jetzt eine Person in Südtirol einen Wunsch hat, dann muss es nicht sein, dass der automatisch umgesetzt wird. Das ist ja etwas, wir haben teilweise auch kein Verständnis von Dialog. Oft einmal heißt es, ja, jetzt habe ich es ja gesagt, nicht? Und jetzt wieso tust du es nicht? Ja, weil es vielleicht noch 50.000 andere Menschen betrifft, aber du kannst deine Stimme einbringen, ja. Und zum Zweiten sind wir dabei, auf der Ebene auch mit Workshops zu arbeiten, effektiv, wo also die Nicht-Verbände drin sein. Jetzt muss er halt seinen Hut im Fall ordnen, bevor er reingeht in den Raum. Ist auch nicht ganz einfach. Aber wo wir dann mehrere Treffen machen und mit diesen Personen ganz bewusst sprechen wollen. Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene, also praktisch organisierte, nicht organisierte, dann die dritte Ebene ist, dass wir ein neues Instrument einführen in Südtirol. Ein statistisches Instrument. Das nennt sich momentan, ist Arbeitstitel noch Südtirol denkt. Wir haben nämlich kein kontinuierliches Umfragetool in Südtirol. Wenn man, das weiß man vielleicht, wenn man so Ad-Hoc-Umfragen macht, dann braucht man in Südtirol an die 700 Leute, dann kann man, hat man das Sample benannt, dann kann man ungefähr, dann kann man es abfragen, was die Meinung ist. Um es kontinuierlich und in die Detailtiefe machen zu können, braucht man, also ich tue das leider noch plappern, ich bin kein Statistiker, 1400, 1600 Personen circa. Und diese Personen werden gesucht, genau ausgewählt, Altersgruppe, Geschlecht, Bezirk, Bildung, wie auch immer. Und dann gebeten, ob sie für 2 Jahre, ist jetzt einmal angedacht, vielleicht ist es 9 Jahre, vielleicht 3, sich 4-mal das Jahr zur Verfügung stellen für eine Umfrage. Und anhand von diesen Umfragen versuchen wir einfach das Bild noch einmal neutraler und objektiver zu kriegen. Wie denkt denn wirklich die Mehrheit der Südtirol zu gewissen Themen? Ich etwas sehr Aufwendiges, weniger, dass man jetzt die Leute finden muss, sondern wie ihr es vielleicht wisst, wenn man Bäumchen zählen, ist jetzt relativ einfach. Wenn ich jetzt eine Meinung abfrage, dann wird es sauschwierig, weil Meinungen hängen damit zusammen, wie die Frage gestellt ist und das ist alles nicht so einfach. Aber das ist auch etwas, was die Landesregierung beschlossen hat, um es zu ergänzen. Ich sage mal, der Mix macht es aus. Und der vierte Element ist, dass wir auch noch wertschätzen möchten, dass die Menschen, die ja die Normen im Kopf haben und die wissen, was momentan gesetzlich geht und was nicht gesetzlich geht, es seien ja die Landesbeamten, dass die auch noch sozusagen ihre Meinung einbringen können. Weniger nach dem Motto, ist eine gute Idee oder eine schlechte Idee, sondern Achtung, wenn es in der Richtung gehen will, dann müssten wir eventuell Gesetz A, B, C ändern, das hat damit Stoß zu tun und keine Ahnung, und Brüssel und so weiter und so fort, damit wir von vornherein auch diese Schnittstelle finden, die zurzeit oft einmal verloren geht. Wir haben oftmals Prozesse, die laufen draußen ab, die Leute draußen um Ideen, alle sind sich einig, alles ist super. Und dann kommt man drinnen drauf, dass es, keine Ahnung, verfassungswidrig ist oder so etwas. Und es wäre doch schön, wenn man das in den Prozess gleich mit einbringen kann, dass man die Diskussion noch transparenter und noch ehrlicher führen kann. So, das sind jetzt vier Elemente, die in die einigen sicherlich zu wenig weit gehen, die aber meines Erachtens es uns helfen, auf dieser Ebene einmal sauber und klar zu starten. Das dann in einen Bericht mündet, der dann auch transparent zugänglich sein soll und mit dem man dann arbeiten kann. Klammer auf, das heißt für mich nicht, das möchte ich ganz bewusst dazu sagen, dass das die absolute Partizipation ist. Nein, es gibt noch ganz viele andere Modelle, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt viele Dinge, die in Südtirol, meines persönlichen Meinung, heute vielleicht noch nicht möglich sind, aber morgen. Aber das sind dann weitere Bereiche, die ich hoffe auch dazukommen. Und wir haben es gerade davor geredet, als wir noch nicht online waren. Stichwort Bürgerrat, Stichwort Büro für politische Bildung. Dieses Gesetz, das ja jetzt momentan allerweil noch in der Warteschleife hängt. Es soll ja diese weiteren Partizipationsmöglichkeiten schaffen. Und ich glaube ganz fest daran, dass es nicht die eine Methode gibt. Weil bis jetzt haben wir den noch nie gefunden, sondern sind alle auf die Schnauze geflogen. Sondern dass wir auf die Bedürfnisse der einzelnen Systeme Rücksicht nehmen müssen und die dann zusammenführen. Ist ein bisschen hakler vielleicht, ein bisschen schwieriger. Meines Erachtens könnte das uns zu besseren Erfolgen führen und zu besseren wertschätzenden Umgang auch untereinander. Aber auch das, ich sage es ganz offen, das ist ein Vorschlag, den werden wir jetzt umsetzen. Der wurde geprüft, der wurde jetzt nicht aus der Schublade entstanden. Und der muss sich jedes Jahr auf den Prüfstand stellen lassen. Und das ist halt auch wieder fein. Es ist nicht einmal und danach vergessen wir es wieder, sondern jedes Jahr werden wir evaluieren, hat das funktioniert? Hat das gepasst? Ist da etwas passiert? War das lei? Bla bla. Dann werden wir schauen.
Und ich glaube, fünftes Element hast du vergessen, beziehungsweise wahrscheinlich bewusst ausgelassen, weil du es wahrscheinlich nicht so ein Partizipationsmix ist, aber es gibt natürlich noch die Arbeit der Wissenschaft und der Experten, die es auch noch mit einbeziehen.
Genau, die habe ich bewusst ausgelassen, weil für mich das ein eigener Bereich ist, wo wir mit allen Wissenschaftsinstitutionen des Landes seit Dezember letzten Jahres in Austausch sein, um die unter einer neuen Ebene, auch wieder unter SDG-Ebene zusammenzuführen. Da ist ja die Arjag dabei, da ist das Naturmuseum dabei. Das dauert allerweil leider ein bisschen länger, als ich mir gewünscht habe, weil die Institutionen auch sich selbst der Analyse gestellt haben und sich selbst allerweil einen Prozess unterziehen, wie stark sie zu den SDGs fokussiert und ausgerichtet sind. Weil eins ist, ich meine, dass ich Experte bin für, und eins ist, sie haben es wirklich analysiert. Und diesen Mapping-Prozess, wie wir nennen, den machen wir alleweil. Und spätestens im Herbst wird es dann einen großen Kickoff-Workshop geben mit alle denen. Es gibt schon ganz viele Ideen, was diese Gruppe leisten kann als Mehrwert für die Politik, für die Landesverwaltung und für die Gesellschaft, zu dem, was sie jetzt schon macht. Also es soll jetzt nicht wieder das Gleiche vom Gleichen sein, allein mit einer anderen Farbe, sondern etwas Neues, was die ganze Sache wieder beschleunigt, eben Richtung Metastudien, Richtung Evaluierung. Da gibt es viele Ideen, die wir diskutieren werden und wo ich überzeugt bin, dass das ein weiteres Element ist, was dem Ganzen Kraft gibt.
Apropos Wissenschaft, eine Sache, was ich mich gefragt habe beim Durchlesen oder was ich jetzt frage, ist, das Papier, was ich da ausgearbeitet habe, ist das wissenschaftlich begleitet worden?
Das ist wissenschaftlich begleitet worden von Professor Gottfried Tappeiner. Das war mir in erster Stelle und der Landesregierung sowieso auch wichtig. Das heißt, das haben wir gemeinsam Professor Tappeiner gefragt, weil ich ihm auch gesagt habe, ich bin ja kein Wissenschaftler, also ich bin Kommunikationsberater und habe ein bisschen von Nachhaltigkeit einmal irgendwo gehört und habe einen Prozess gemeinsam mit der Landesregierung und mit den Führungskräften der Landesverwaltung ausgearbeitet. Aber ob der daneben auch hebt, auch die Partizipationsmethoden und die ganzen Geschichten, bei aller Interpretation, hell war einfach ein entscheidender Punkt. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen da diesen, ja, nennen wir es einmal Qualitätsstempel. Und der Professor Tappeiner hat sich einige Tage Zeit gelassen, muss ich ganz offen sagen, weil er von vornherein gesagt hat, und das finde ich ja korrekt, also ich mache da jetzt keine Auftragsstempelei, sondern ich schaue mir das kritisch an. Und die haben gesagt, ich hätte mir nie besonders erwartet, weil uns hätte ich das nicht gewählt. Und es gab ja noch einige Sachen, wo es noch ein paar heiße Schleifen gab, wo er gesagt hat, das ist seines Erachtens jetzt vom Prozess her oder eben von der wissenschaftlichen Denke nicht ganz korrekt. Dann haben wir es auch angepasst. Und das war schon ein wichtiger Schritt.
Ich bin einfach unter anderem mal deswegen gefragt, weil es gibt ja von der Eurag hat zum Beispiel jetzt einen Landwirtschaftsreport, wo sie ja auch schon sehr viel, ich sage jetzt mal, Maßnahmen empfehlen oder Problemzonen aufzeigen und Lösungsstrategien aufzeigen. Was jetzt da nicht wirklich drin ist. Mhm, die Frage ist jetzt, wie fließen die Erkenntnisse, die es schon zum Thema Nachhaltigkeit gibt, jetzt da in die Nachhaltigkeitsstrategie ein? Oder wieso ist das nicht gleich von vornherein
berücksichtigt? Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und der auch damit zusammenhängt, was nachhaltige Entwicklung ist und was sie nicht ist. Nachhaltige Entwicklung ist eben nicht nur ein Thema. Es ist nicht nur die Landwirtschaft, es ist nicht nur das Klima, es ist nicht nur Sanität, wie wir es jetzt vorhin gesagt haben. Also es sind alle 17 Ziele und in diesen 17 Zielen steckt ein Haufen drin. Wenn man jetzt versuchen würde, alle Maßnahmenpläne, die es auf Landesebene jetzt schon gibt oder ausgearbeitet werden, sozusagen alle zusammenzufassen, dann hätte man wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Papier von ein paar tausend Seiten. Deswegen ist die Strategie steht darüber, im Sinne von, das ist der Rahmen, da drin bitte ist der Spielplatz, ich sage allem, das ist der Spielplatz und das spielen wir gemeinsam. Und dann gibt es die einzelnen Bereiche. Wir haben ja 7 Handlungsfelder definiert, die aus diesen 17 Zielen sich herunterbrechen. Und da ist dann ein Handlungsfeld, um jetzt da, was du gesagt hast, auf bei der Landwirtschaft zu bleiben. Die Landwirtschaft ist auch in mehreren Handlungsfeldern drin, aber sicherlich ganz stark im Handlungsfeld Naturraum und Artenvielfalt und im Handlungsfeld Verringerung der Treibhausgasemissionen. Und die Maßnahmenpapiere, die dann bei Landwirtschaft ist dann jetzt das Landwirtschaftskonzept 2030, das ja Bezug nimmt auch auf das, was die EURAG ausgearbeitet hat, ist dann der konkrete Plan in diesem Bereich. Und das ist wichtig, den Unterschied zu verstehen. Die Strategie ist nicht der Klimaplan, die Strategie ist nicht Landwirtschaftskonzept und auch nicht das Mobilitätskonzept, sondern die Strategie, ich suche eigentlich gerade noch nur ein Wort, weil das greift nicht ganz Strategie, aber dieser Rahmen, dieses Rahmenwerk, sagen wir es einmal so, gibt mir einfach vor, wo hört die nachhaltige Entwicklung in diesem Land, wo funktioniert, wo hört sie auf, wie tut sie miteinander reden, wie tut sie miteinander in Konflikt treten, in Dialog treten und da drin bitte Leute, Vollgas, also Maßnahmen einer nach der anderen, in den einzelnen Bereichen, ob es dann jetzt Handlungsfelder sein, Ressource sein. Und so soll das ja zusammenspielen. Man sieht ja zum Schluss bei diesen 83 Maßnahmen, die da hinten sein, dass teilweise verwiesen wird. Also es sind Ziele aus dem Klimaplan schon drin. Aber der Klimaplan, der kommt, der hat, ich weiß nicht, gezählt, aber der hat Maßnahmen an Unfiniere. Dann sind die 3 Hauptziele oder die 5 Hauptziele vom Landwirtschaftskonzept 2030 drin. Aber weißt du, dann der Verweis ist über Links, kommen auf der Webseite, kommen dann zu einem Camp, kommen zu einem anderen Camp. Und ich glaube, das ist ja die Haltung, die wir haben müssen. Es gibt nicht das eine Konzept, sondern es gibt thematische Konzepte, absolut, und sie sollen erarbeiten, die Ressource, entweder zusammen oder alleine, weil sie die zuständig sein. Und dann gibt es übergeordnet das Monitoring, die Partizipation, das Rahmenwerk, die Handlungsfelder, was das Ganze Kraft geben soll. Deswegen haben wir das ja unterscheidet. Ganz zum Schluss habe ich das genannt, die Vorhaben für die, wie habe ich es genannt, sah seine Brillen wieder nicht da, oder? Die Steuerungs- und Führungsinstrumente für die Strategie. Und sei es ein bisschen das, was ich verantworte, mit Kollegen dann. Und die ausgewählten Vorhaben, sind wir dann thematisch in die Ressource. Also ich bin jetzt persönlich nicht für einen Klimaplan zuständig, aber wenn es gewünscht ist und es passiert, dann arbeite ich zu. Okay, aber die Verantwortung hat der zuständige Landesrat, in dem Fall Landesrat Vettorato, für die Ausarbeitung des Klimaplans. Ne? Und beim Landwirtschaftskonzept ist es der Landesrat Schuler. Und so ist die Verlinkung zu verstehen. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Also es gibt dem Ganzen oder den einzelnen Paketen gibt es noch mehr Kraft zu wissen, ich bin drüber irgendwo angedockt. Und nicht dran rennt nach links und dran rennt nach rechts. Nicht? Das ist so ein bisschen die Geschichte. Wobei ich da auch dazu sagen muss, ganz offen, also der Professor der Beiner hat es auch bei der Pressekonferenz gesagt, für ihn ist das, ja, hat er mal gesagt, der halbe Weg. Wobei ich glaube, es ist weniger. Also ich glaube, das, was danach folgt und was wir jetzt vor uns haben, ist länger als leider halber Weg. Aber er hat auch ganz bewusst dazu gesagt, was da jetzt konzipiert worden ist, wird man nicht morgen sehen und auch nicht übermorgen, dann angefangen zu schwitzen. Und da hat er gesagt, aber seiner Meinung nach in einem Jahr, spätestens in 2. Dann wird man merken, was praktisch dieser Ordnungsrahmen, dieses Framework, dieses Monitoring und die ganzen Geschichten beginnen für ganz konkrete Auswirkungen auf die Maßnahmen zu haben, die dann für sich die konkreten Umsetzungen sein. Ne?
Es ist, weil du gesagt hast, nicht, da sind ja ein paar Sachen hinten aufgelistet. Nicht? Und ich sehe, jetzt ist der 2. August, heute, wo wir aufnehmen. Es fallen jetzt noch 4 Monate bis Jahresende. Ist das zeitlich tatsächlich realistisch? Nicht? Weil der Punkt
du weißt, was da jetzt bis 21
ja, ja,
steht?
Ja, ja.
Dann müsst ihr jetzt schauen. Also meine Sachen kann ich vertreten.
Deine Sachen kann ich vertreten. Ich glaube, da sind tatsächlich einiges drinnen. Und ich denke mir mal, also, wenn das alles bis 2021 gehen soll, dann mal Hut ab. Und die Frage mit danach wieder, noch verschieben, weil die Einstellung ist halt, ja gut, dann verschieben wir es halt auf 22, nicht wahrscheinlich. Aber wenn ich schaue, allein schon die erste Seite, die geht ja da rein, nicht? Bis fast ja. ganz am Ende sind ganz viele Sachen. Und das ist jetzt nicht, das sind nicht irgendwie banale Sachen, die mal schnell dahin.
Weil vieles von dem auch schon in Arbeit ist. Nicht? Das ist ja teilweise ein Vorwurf, da kämen ich nach dem Motto, da haben sie jetzt einfach alles zusammengetun, was sie schon machen. So ja und nein, also da wurde es nicht genau gelesen, weil ja, es sind schon Sachen drin, die was jetzt in Arbeit sind und ich hoffe, dass sie dann schaffen durch Zeitplan. Es sind aber Sachen drin, die was begonnen werden müssen, wo aber der politische Konsens schon gemacht worden ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil oft vermischen sich gewisse Ebenen. Auf der einen Seite will man, dass man die Bevölkerung halt mitnimmt. Nicht? Und auf der anderen Seite soll die Politik jetzt aber sagen, was gefährlich gemacht wird. Ja, wie jetzt. Also da steht das drin, wo es eben eine gewisse Art von Partizipation schon gegeben hat. Für einen vielleicht zu wenig, für einen genau richtig, keine Ahnung. Und wo es die Verbindlichkeit auch gibt. Bei anderen Sachen, dann muss man sie erst machen. Also wir müssen sie erst. Es ist halt dran, wünscht sich die Diktatur. Also ich wünsche es ihm auch, aber dann waren wir halt in China. Okay, vielleicht braucht es das auch jetzt. Klammer auf, Klammer zu. Braucht zwar nicht ausschneiden, aber ich muss nicht ehrlich sagen, oftmals wollen wir es lieber. Da müssen wir halt die ganze Partizipation über den Haufen werfen. Wenn ich dann will, eine totale Partizipation, dann mag ich halt ein paar Jahrzehnte zuhängen.
Ja, eben, hätte man vielleicht vor 20, 30 Jahren machen müssen.
Nicht ich sage, wir sind 50 Jahre zu spät. Ja. Absolut, bin ich ganz bei dir. Jetzt ist halt die Frage, wie kriegen wir den Mix irgendwo hin? Auf der anderen Seite verlieren wir nicht bitte Zeit zu viel, aber bleiben wir halt noch in einem demokratischen Prozess, damit wir eben die Menschen mitnehmen, weil dann geht es halt dann aufmessen umso schneller. Aber wenn wir es wirklich schaffen, Betroffenheit auszulösen, da Instrumentarien in die Hand zu geben, dass die Gesellschaft aktiver teilhaben kann, was ich bis zu einem gewissen Punkt auch jetzt schon könnte, kann man da auch darüber reden, dann kriegen wir halt Kraft rein. Und noch, weil du ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt so salopp gemeint hast, David, weil du gesagt hast, ja, wenn wir es nicht erreichen, dann verschieben wir es halt um ein Jahr. Ne? Ich habe das nicht ganz verstanden, ob du das gemeint hast.
Das ist auch schon sehr sarkastisch.
Ah, okay, gut. Ja, ja. Also schon sarkastisch, immer ironisch. Ja, ich verstehe. Okay. Da muss ich dazu sagen, wenn du ein ganz klares Bild. Ein Grund, warum ich mich teilweise hart getan habe, ein Datum zu kriegen, ist genau der. Weil sich auch Politiker ungern festlegen lassen, weil es ja oftmals nicht einmal an ihnen liegt, das Datum verschoben wird. Ich gebe ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob es im PNRR oder auch noch ansprechen willst. Recovery Fund brauchen wir vielleicht noch eine Stunde. Aber es ist ein gutes Beispiel. Der Landeshauptmann hat in Rom unten Vorarbeit geleistet, bis zum Gerd Nimmer, dass er endlich dann mit dem Giuseppe Conte, Regierungschef vor einigen Monaten, das Thema, wie bindet man die Regionen ein, klären kann. Weil das war bis Jänner 2021 nicht klar. Also das war nicht klar. Der Staat wollte alles allein machen. Jetzt haben die Regionen, der Landeshauptmann ist der Präsident von einer Regionenkonferenz, so weit Druck gemacht, dass endlich diese Aussprache gab. Es gab auch schon technische Vorarbeiten, Vorbereitungen. Und der war am 26. oder 28. Jänner um 15 Uhr. Mit Ministerpräsident. Am gleichen Tag um 12 Uhr ist der Ministerpräsident zurückgetreten. Alles ist über den Haufen geworfen worden, alles ist total wieder versandet. Was will ich damit sagen? Oftmals sind auch die Politiker, die ganz einen klaren Plan haben und die mit Beamten ja ganz klar am Weg kommen. Und dann passiert irgendwas, das da nicht passt. Was kommt dann aber für einen Vorwurf oft von draußen? Ja, siehst du, man kann planen oder wählen gar nicht und hin und her. Und das hat jetzt, da habe ich jetzt so ein Henne-Ei-Problem. Auf der einen Seite sage ich, wir verlangen, dass die Politiker ein Datum hinlegen. Wenn sie es dann aber verschieben, weil irgendwas passiert ist, dann heißt es ja, siehst du, eben sarkastisch
nach dem Motto. Ja, weil man effektiv die Zeit einfach auch nicht mehr oben. Ne? Das ist einfach ja, das Problem.
Ne? Nur wenn wir mit dem Grundvertrauen ausgehen, dass es nicht gewollt war, diese Verschiebung, dann war es ja kein Problem. Hauptsache, es wird drum gearbeitet und nicht bewusst verzögert, sagen wir es einmal so. Nicht? Deswegen ist der Punkt, dass es auch damals nicht so einfach war.
Was der David mit dem sagen wollte, ist einfach eben, dass, wie gesagt, da die Zeit einfach nicht mehr da ist.
Wem sagst du das?
Nein, eben nicht. Aber ich glaube, das ist das Grundproblem effektiv an der ganzen Sache, dass eben, wie du auch richtig sagst, auf der einen Seite braucht man jemanden, der jetzt schnell Entscheidungen trifft, auf der anderen Seite geht es nicht ohne Partizipation, ohne die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen.
Aber da mache ich ein kleines Beispiel, wo ich verzweifle. Muss ich ehrlich sagen, wo ich allen wieder verzweifle. CO2-Fußabdruck, okay? Unabhängig davon, dass wir jetzt die Grauen mit reinnehmen oder nicht, das ist jetzt mal ganz wurscht. Es geht leider darum, immer wenn ich früher, jetzt bin ich ja kaum mehr auf Veranstaltungen, ganz bewusst in einer anderen Rolle, aber immer wenn ich unterwegs war, egal wo ich war, habe ich meistens haben die Frage gestellt, wer kennt seinen CO2-Fußabdruck? Nur wer ihn kennt. Ich frage gar nicht reduzieren, ausgleichen, kompensieren, ganz schlimmes Wort. Und ich frage, wer kennt ihn? Ja, nicht einmal 1%. Und du kannst locker, es gibt einen Südtiroler Klimaaussagentur, rechnen du die Grauen noch mit ihnen. Du kannst
das ist übrigens ein super Rechner, der ist echt empfehlenswert.
Der ist super, super gemacht. Kann man gerne verlinken in die Show.
Absolut, wie gesagt, mit dem Bewusstsein, dass da die Grauen Energien drin sind. Und so weiter und so fort. Aber es gibt ja weltweit, und WWF und Deutscher Umweltbund, wie sie alle heißen, du kannst 1000-mal einen CO2-Fußabdruck berechnen. Tut keiner anscheinend. Und dann frage ich mich halt auch, wo ich sage, Leute, wo ist das systematische Vorgehen von den selber? Ich habe es jetzt geschafft für mich, ohne Graue, auf 2,1 zu kommen. Ich komme nicht weit rein. Ausgleichen tue ich 5 pro Jahr. Also ich könnte jetzt sogar rumlaufen und sagen, ich bin klimapositiv. Aber das brauche ich nicht groß auszubelabern, weil mich schmerzt, dass ich auf 2,1 bin und nicht auf
0,8. Aber ist nicht schlecht.
Aber faktisch, Wo passiert das? Wo sagt sich einer, huckt sich mit der Familie zusammen zu Silvester und sagt, Leute, was ist denn unser Familien-CO2-Fußabdruck? Nächstes Jahr versuchen wir mal eine Tonne heute zu kriegen. Eine Tonne ist nicht wenig. Aber ist auch nicht so viel. Kannst du machen. Und da sage ich halt oft einmal, wir schauen gerne auf andere, was sie machen sollen, was sie tun sollen und die Politik und die Dings. Und ja, alle müssen wir zu Hause kommen machen. Ich glaube aber, dass viel auch selber gang.
Ja, wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, ich glaube, das ist ein bisschen, wahrscheinlich wir als eine sehr wohlständige Region oder Provinz können uns das vielleicht auch leisten. Ich glaube, es sind einfach so viele eben die, wo wirklich der CO2-Abdruck einfach keine Rolle spielt im Leben, nicht? Also, oder schon gar nicht kompensieren oder irgendwas, nicht? Also ich glaube schon, dass das ein bisschen an wie soll ich sagen, dass wir da als reiche Region oder eben persönlich jeder sich das dann auch machen kann, aber das einfach in ganz vielen Ländern der Welt einfach
ja, ganz aber uns passiert nicht, wir kannten es.
Ja, aber vielleicht eben, ja.
Ja, es ist schon die Frage, wie viel Verantwortung willst du in Einzelnen jetzt umschieben? Genau, die Politik kann einfach sagen, ja, jeder Einzelne müsste, nicht? Und ich bin ja fein draußen, aber die Großen, wie du sagst, du kommst unter die 2,9, kommst du nicht da, aber hell ist aber bedingt nicht, weil du es nicht willst.
So, ja, ich hätte noch zwei Hebel, also laut meiner Rechnung kann ich auf 2,5, sowas kann ich neu, beim Haus kann ich noch abstehen und warte, dass der Superbonus funktioniert. Und ganz offen, ich kann meinen Fleischkonsum auch noch reduzieren, absolut. Der insgesamt aber 30%.
Entschuldige, weil du zum Beispiel beim Haus abstehen, nicht, eben energetisch, hast du noch fast schon wieder eine strukturelle Sache. Oft,
ja, weil, okay, was ist das?
Eine strukturelle Sache, weil okay, vielleicht eben, kommt darauf um, wie viel Geld du hast, dass du das selber lösen kannst, ja, oder bis zu gewissen Punkt sein, das noch genau wie
absolut, wobei wir ja schon mittlerweile Fördermaßnahmen haben, also die Politik legt da schon einiges vor, auch schon in Südtirol, aber David, weil das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, wie will man die Verantwortung umschieben, und die tue mir hart, ehrlich gesagt, nur ich bin oft einmal, ich wäre oft regelrecht gatzig, muss man sagen, wenn ich die Vorwürfe kriege, die Politik tut nicht, dann sehe ich gewisse Sachen. Ja, mir geht es auch zu langsam, mir geht alles zu langsam und ich verzweifle auch daran. Aber dann ist das so ein kleines Beispiel, weißt du, dass ich sage, du kennst nicht einmal deinen Impact selber und haust mir, warum ich das die Politik sollte. Und da habe ich eins von der Brigitte Foppa gelernt. Also ich muss sagen, die Brigitte hat oft und gern gestritten, wenn sie zuhört, schon gut. Aber sie hat eins gesagt, und das ist mir allem in Erinnerung geblieben, es geht nicht um entweder oder, es geht um sowohl als auch. Wir brauchen alles. Wir können es uns nicht leisten zu sagen, ja, der eine soll und ich nicht, oder ich tue und der andere nicht. Oder wie du vorhin gesagt hast, Südtirol, ja, nein, wenn wir so klein sein in der Welt. Ich nehme es einmal, ich sage, tutto fa brado, ein bisschen tanto brado. Also, manchmal, ich habe kein Problem mit Sachen, die nicht perfekt sein. Weil dann kommt bei mir, ja, eben, das E-Auto ist noch nicht perfekt und das eine ist noch nicht perfekt. Weiter, Leute. Finden wir Fehler, korrigieren wir, nächsten Schritt. Wir können es uns nicht leisten, fünfmal nachzudenken. Mir schmerzt es ja schon, dass wir da jetzt gemäß um 2 Jahre rumpascheln bei der Strategie. Nur bin ich halt überzeugt, dass gewisse Sachen eine Basis brauchen, damit sie noch umso schneller werden. Und das sind halt oft immer strategische Überlegungen. Wenn ich dann ins Konkrete gehe, ja, lass duschen, lass krachen, der eine macht es, der andere nicht. Ist ja kein Problem. Nur zu sagen, nein, der eine muss, der andere muss, haben wir schon wieder 5 Minuten verloren. Ne?
Nein, weil du hast jetzt gerade interessanterweise auf eine Frage hast du jetzt schon beantwortet, was sind sie über Twitter
gekommen? Ja,
die eine Frage war eben, was du eben in die Leute beantwortest, das sagen der Einzelne kann eh nichts tun, nicht? Das hast jetzt eh beantwortet, tut der Fabrado. Es gibt aber noch ein anderes Kommentar, wo jemand gesagt hat, also auf Twitter geschrieben hat, du sollst es bitte kommentieren, weil Peter Altmaier hätte gesagt über den Spiegel, setze auf die Genialität unserer Ingenieure. Nicht? Und dann schreibt einer, wir Ingenieure sagen, vergiss es. Pack hohe Steuern auf Klimagase inklusive Luftverkehr. Verbiete Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren, City-Maut und kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. Rückbau von Straßen, Abschaffung des Dienstwagenprivilegs, Dieselsubvention beenden, Kfz-Steuer anheben. Das sind aber alles Sachen, die kann der Einzelne nicht. Der Einzelne kann auf maximal auf sein Auto verzichten, aber die großen strukturellen Sachen, die das in die Linie bringen, halt muss über die Politik gehen. Und da bin ich nicht so ganz logisch. Du musst die Einzelnen mitnehmen, sonst kriegst du genau über die Aktion. Rechne doch mal den CO2-Abdruck, gleich deinen Flug nach Mallorca aus oder machen überhaupt nicht. Verzicht auf Fleisch und so weiter. Aber sei sein, Fabrado. Aber damit werden wir das Problem nicht lösen. Wir brauchen jetzt eine radikale Transformation der Gesellschaft und sonst kriegen wir durch Gesetze hin, die in die Richtung gehen. Und das wird am Anfang wert, die müssen.
Ich glaube, was das ja auch sagt, ist, dass eben genau eben im Sinne der Kurzsteins, also dass eben oft auch die Politik oder oft auch von uns gesagt hat, ja, wir werden schon irgendwas da finden. Die Menschheit hat total irgendwas da gefunden, wir werden etwas da finden, aber eben effektiv die Ingenieure können uns nicht davor retten. Also wie gesagt, es braucht einfach strukturelle Änderungen, wir können uns einfach nicht verlassen.
Also erstens einmal, ich habe jetzt nicht alles in Erinnerung, was der Herr geschrieben hat, aber unterschreiben tue ich so gut wie alles. Zum Glück sieht man ja, dass einige Sachen passieren. Also CO2-Steuer ist am Weg. Ja, wissen alle nicht so billig. Aber was da aber passiert, Leute, das war vor nicht einmal 5 Jahren gegangen, was da alle diskutiert wird, das hätte man sofort angeschossen und jetzt wird es Realität. Dann das zweite war, was auch schon Kim, was war das?
Ja, also er praktisch Steuern auf Klimagase, inklusive Flugverkehr, Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren verbieten.
Genau, das ist mir auch gerade hingefallen. Ist ja gerade jetzt passiert, 2035, Hälfte von 2035 in Europa, 2040 hat, ist egal, Italien hat gesagt, 2040 sind Neuzulassungen verboten und die von allein hat gesagt, 2035, jetzt ist Italien in Europa, also wird Italien noch besser müssen. Also 2035 sind die Neuzulassungen verboten. Um jetzt zwei Beispiele zu nehmen, aber um das geht es jetzt gar nicht. Ja, ich glaube auch, dass es, aber jetzt kommen wir drauf, sowohl als auch. Und bei strukturellen Veränderungen, ich würde sogar sagen, solche bahnbrechenden politischen Entscheidungen, die alle stattfinden, bringen dann die strukturellen Veränderungen. Und ja, wir brauchen sie. Ich sehe auch jeden Tag, dass es nicht nur erkannt ist, weil ich teilweise schon früher, sondern dass es jetzt begonnen wird umzusetzen. Der andere Punkt wegen der Ingenieure oder der Technik, das ist ja ganz, ganz spannend, weil es gibt auch in der akademischen Welt der Nachhaltigkeitsforschung gibt es ja drei große Bereiche. Der Kompromiss ist die Green Economy, ist Mittel drin. Und dann gibt es ja die, nennen wir es mal die Neoliberalen drunter, die mit der Substitutionstheorie umgehen, die sagen, wir können alles substituieren. Also die Natur ist ja Kapital, wie das andere, das tauschen wir einfach aus, nicht? Und auf der anderen Seite haben sie dann was mit den Kipppunkten gekommen und sagen, hey Leute, wenn der Permafrostboden wirklich auftaucht, dann ist sowieso Schicht im Schacht, kannst du alles vergessen. Und irgendwo sage ich mir, was bleibt uns jetzt? Ich bin das, hast du davor gesagt, Marc, der Bewusstseinswandel muss kommen. Also, dass man auch seinen eigenen Konsum in Frage stellt, dass man seinen eigenen Wohlstand in Frage stellt. Ja, muss kommen. Gleichzeitig bin ich aber überzeugt, dass es ohne der Technik, also es funktioniert, ohne beides funktioniert es nicht da. Die Technik, wir haben ein kleines Beispiel, bleiben wir wieder zu den CO2-Emissionen in der Atmosphäre. Es wisst genau, wir haben zurzeit, ich nenne es einmal Salz in der Suppe-Problem, wir haben viel zu viel Salz in der Suppe, also praktisch viel zu CO2 in der Atmosphäre. Das heißt, auch wenn wir jetzt halt stoppen, wenn wir jetzt nichts mehr rausstoßen, wenn wir emissionsfrei werden, was de facto meines laienhaften Wissens gar nicht möglich ist, weil CO2 ja auch dazugehört zum Leben, dann haben wir zu viel oben. Das heißt, und da kann man nicht auch klettern und das hochholen. Das heißt, wir werden die Technik brauchen, was uns mit den mittlerweile genannten auch Verfahren, die es schon gibt, schaffen würde. Das sind aber alle noch am Anfang, das sind alle noch irgendwo, das sind zu wenig noch, aber die auf Hochdruck in der Richtung gearbeitet wird. Das heißt, ohne sein kann man nicht aus. Wenn einer sagt, die Technik braucht man nicht, dann sagt man, nein, die Technik braucht man. Der Bewusstseinswandel, der uns auch hilft, unseren eigenen CO2-Fußabdruck zu messen, unseren ökologischen Fußabdruck zu messen, uns zu hinterfragen, was kann ich beitragen, was kann ich nicht beitragen, der wird absolut sein. Nur sage ich in Sam halt ehrlich, wie viele Leute auf der Welt geht es so gut wie uns? 1 Milliarde von 7,5. Die anderen 6,5 geht es deutlich schlechter und teilweise ganz deutlich schlechter. 1 Milliarde ist ganz unten, $2 im Tag. Ich meine, entschuldige, da brauchen wir nicht vom Bewusstseinswandel reden. Das sind Leute, die einfach möchten ein Bett haben, ein Dach. Die reden noch gar nicht einmal, will jetzt ein Ferrari oder will jetzt ein Cinquecento, sondern kann ja Fortbewegungsmittel anstatt meine eigenen 2,4s nacken da, weil ich mir keine Sandalen leisten kann. Also der Glaube, dass leider Bewusstseinswandel funktioniert, wird nicht sein. Aber für unsere Welt müssen wir uns diese Frage schon stellen, weil den Scheiß umgerichtet haben wir. Das ist halt das so.
Ja, jetzt ne? Payback-Time, nicht? Oder jetzt Pay-Time, weil wir haben auf Kredit,
Er
ist auch wieder.
Die zahlen ja jetzt schon. Also die Armen zahlen ja jetzt schon. Uns, wir hucken da und haben ein Mikro und dann trinken wir einen Radler und ja, gestern ist das Wetter da gewesen, aber der Zivilschutz wird es schon richten. Aber anderswo saufen die Leute. Oh, jetzt
ja,
schon.
Ja, aber jetzt, aber hast du das Problem, hast du das strukturelle Problem von jetzt? Die Idee ist ja durch die SDGs, dass das dann weltweit, du willst ja die Leute ein lebenswertes Leben machen, die es jetzt eben nicht haben. Ja. Aber eben nicht auf Kosten, wie wir es getan auf die anderen. Ja. Also Zell ist ja, glaube ich, schon die Intention. Nicht? Also das,
ja, für die aber warum sage ich das so deutlich? Weil mir oft einmal die Nachhaltigkeitsdebatten zu regional geführt werden. Wir haben einen Regionalfetischismus in Holz. Und in gewissen Punkten sage ich, okay, geht mir das auch gut. Lokale Wirtschaft, lokale Wertschöpfung, lokale Kreisläufe. Aber wenn wir mal ausschauen, ein bisschen dann ja, bei uns, okay, dann kriegst du halt 10 Euro weniger im Monat oder keine Ahnung, aber anderswo sind Existenzen, die Menschen, die gar nicht leben können oder die wo ihre Kinder von daheim gehen müssen, weil sie sich nicht ernähren können. Deswegen oft einmal der Gedanke mehr, wie können wir mit unserem Wohlstand auch anderen helfen, genau in der Richtung zu den SDGs, der fällt mir oft komplett. Speziell, wenn wir eben in die Ausgleichsdebatte gehen und die sogenannte Freikaufdebatte, Kompensation, dann ist alles immer böse, anstatt dass das genau ein Instrument wäre, wo wir zwei Dinge verbinden können, Entwicklung und Klimaschutz, wenn er richtig gemacht werden. Mhm.
Jetzt, weil wir gerade voll von Green Economy geredet haben, wir haben von der Victoria Colonia übrigens, die was auch bei uns mal im Podcast war, die Folge ist sicher gehört, Klaus. Mich würde interessieren, sie bezieht sich da konkret auf Seite 13, mich würde interessieren, welche politischen Rahmenbedingungen du dir in Südtirol vorstellst, damit damit die Wirtschaft auf langfristige Erfolge statt auf kurzfristige Gewinne setzt. Das glaube ich steht 1, 2, 3, was, oder sagen wir anders, was versteht ihr im Papier unter langfristige Erfolge und kurzfristige Gewinne und was soll da gemacht werden. Du bist jetzt ja der Wirtschaftslandesrat, nicht?
Aber ja, eben. Ich merke ja selber, das ist ein bisschen meine Schwierigkeit. Nicht? Ich bin ja eben 18, 19 Jahre meines Lebens Freiberufler gewesen und jetzt Beamter, zuständig für diese Rolle und muss mich selbst oft einmal zusammenreißen, dass ich sage, nein, für die Themen sind die Landesräte zuständig und nicht ich. Aber natürlich komme ich aus dieser Welt, deswegen ist sie irgendwo drin. Und ich hoffe, man verzeiht mir auch, wenn ich dann zwischendurch hin und her pendel. Ich sage so, wenn die Wirtschaft es schafft, und auch diese Diskussionen werden geführt, also ganz konkret, das kann ich auch sagen, ohne irgendwas zu verraten, die Ganzheitlichkeit der SDGs zu sägen und sich eben nicht nur, wie es gern passiert, Ziel 8, 9, 11 und 12 auszuholen, was heißt also die Wirtschaftsziele, und speziell in Ziel 8 steht ja das Wort drin, nachhaltiges Wachstum, was ist das auch immer, ne? Wenn man sich nicht nur auf das bezieht, sondern gleichzeitig das Prinzip vom No Significant Harm einbezieht, also hat meine Auswirkung, mein wirtschaftliches Wachstum, meine Tätigkeit einen erheblichen Schaden auf ein anderes Ziel, wenn ich das Prinzip einkriege, dann denke ich langfristig, dann kann ich gar nicht anders, weil ich dann automatisch an Ziel 13 Klima denken muss, an Ziel 15 Biodiversität und dann an andere Ziele, dann wird aus einem kurzfristigen Profit ein langfristiges Denken, aber immer noch im Denken. ob danach das Statut und die Aktionärsversammlung und so weiter und so fort dem Ganzen zustimmt, ist dann steht dann vielleicht auf einem anderen Blatt. Aber der erste Schritt, und so macht man ja auch Strategien in Unternehmen, ist genau dieses Denken einmal ausrichten auf Langfristigkeit. Was heißt Langfristigkeit? Ja, ich muss alle 17 Ziele im Blick haben. Einige berühre ich vielleicht weniger, einige mehr, aber hauptsächlich muss man umschauen, welche ist schädig, weil nur dann nachhaltige Entwicklung stattfinden kann.
War das aber ein bisschen ein Wink auf die Gemeinwohlökonomie? Das war doch, Marc, du hast davor so ein bisschen salopp gesagt, ja, das Wachstum, jetzt wird einmal Wachstum, wir müssen auf Wachstum verzichten. Die Frage ist, kennen wir das Wachstum, jetzt wächst in so ein BIP, nicht? Aber kennen wir das Wachstum auf, wie gut geht es in die Leute? Ist das so ein Wink auf die Richtung gewesen? Oder
hat das wenn ich da anschließen kann, da eben das vielleicht ganz interessant, das kann man auch ausschneiden, wenn es zu viel wird. Aber ich weiß, vielleicht kennst du es, der Muhammad Zaman, ein Nobelpreisträger, hat gerade auf Project Syndicate einen Artikel geschrieben, der heißt The Pandemic Opportunity, und da hat er eigentlich davon geschrieben, dass eben jetzt nach der Pandemie und eben Klima und alles, brauchen wir einen strukturellen Wirtschaftswandel, und der muss dahin gehen, dass eben wir eben nicht mehr unsere Wirtschaftsleistung sozusagen anhand von einem Bruttoinlandsprodukt messen und eben ist ja sehr philosophisch geworden, dass im Grunde das Handeln des Menschen vor allem auf den eigenen Nutzen zurückzuführen ist, und deswegen eben gibt es auch Bruttoinlandsprodukte und so weiter und so fort, und dass das Ziel sein soll, und er sagt ja, dass eigentlich dafür im Menschsein die Basis existiert, dass wir eben nicht mehr nach dem Nutzen des Einzelnen unsere Leistung berechnen, sondern nach dem Nutzen des Kollektivs. Und er sagt ja, der Mensch ist ein kollektives, soziales Wesen, eben sieht man auch schon statt Coordinations geben und so weiter und so fort. Also ein Mensch grundsätzlich orientiert sich am kollektiven Nutzen, und grundsätzlich, dass wir als Menschen eigentlich das Ziel haben, kollektiv zu handeln und deswegen schauen, dass es uns eigentlich allen besser geht. Das, was du jetzt eigentlich auch eben davor gesagt hast, nicht, dass es ja nicht nur um uns in der Region geht, sondern eben um die ganze Welt. Und eben deswegen, vielleicht wenn wir da von Strukturwandel und so reden, war es ja im Idealfall, glaube ich, genau das, nicht, dass die Menschheit ein Problem versteht und probiert es wirklich kollektiv zu lösen. Und selber, glaube ich, auch passiert teilweise. Es passiert auch mit deiner Arbeit und mit dem Green Deal und die, was jetzt auf der Welt, die ganze Bewegung, was da jetzt passiert, das ist ja im Grunde, dass man das kollektiv lösen will. Aber offensichtlich oder ist eben das Problem, dass wir halt an diese Struktur gebunden sind, die es jetzt auf unserer Welt gibt, und deswegen eben jetzt wahrscheinlich die Zeit davon läuft. Ne?
Es ist ja schon lang, also das haben einige Wissenschaftler schon bei weitem bewiesen, dass der Mensch eigentlich für Kooperation gemacht ist und nicht für Konkurrenz. Das Konkurrenzdenken kommt, ja, vielleicht kann man sagen, wir sind noch nicht intelligent genug, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, dass wir in ein System drin stecken seit 52 Jahren, ein fossiles System, sagen wir mal so, basierend auf fossiler Energie, was uns irgendwie da einrutschen lassen hat, dass halt vielleicht Gier mal im Vordergrund getreten ist. Und mit der Zeit man jetzt merkt, na, echt scheiße, also für uns alle zahlen wir jetzt drauf, wenn es den Einzelnen besser geht, dann zahlt das Kollektiv drauf. Diese Erkenntnis, und das ist oft spannend, das kennen wir jetzt auch wieder in die Philosophie, aber ich versuche mir es halt allem so zu erklären, wenn ich die Jahrzehnte zurückgehe, wenn ich schaue nach dem Zweiten Weltkrieg, dann war die Welt noch getrennt, also sie haben gegeneinander gekämpft, dann kam die 50er, dann kam der erste Wohlstand. Wann hat denn die Welt wirklich begonnen, miteinander sich zu verbinden? Ich persönlich, und das ist jetzt nicht, keine Ahnung, ob das werden Wissenschaftler bestätigen oder auch widerlegen, aber für mich persönlich ist halt das Zeitalter des Internets, das auf extremste Weise gezeigt hat, wir sind eins. Und wir stecken ja jetzt, laut einem Wissenschaftler, den ich mal gehört habe, von der Universität unten in Bologna, in dieser Präphase, deswegen spricht man ja von großer Transformation, zur vierten industriellen Revolution. Drei haben wir schon gehabt. Und der hat da ganz interessant dargelegt, dass jede der letzten drei industriellen Revolutionen so eine Vorlaufphase gehabt hat, von, ich glaube, 10, 15 Jahren oder so. Also die Indikatoren, die was es gebraucht hat, bevor es dann so einen Wusch getan hat, die sind in alle drei die gleichen gewesen. Es hat 10, 15 oder 20 Jahre, weiß ich nicht mehr genau, also eine Art Preface gegeben, und der Formel hat es in Rums getan, und danach hat es innerhalb 10, 15 Jahren war die Welt eine andere. Und alle Zeichen stehen jetzt genau auf diesen Punkt, dass wir in diesen Jahren, wo wir jetzt gerade sind, diese Vorphase abschließen und jetzt der Wusch kommen muss. Nicht umsonst ist ja eines der Prinzipien der 17 Ziele, leave no one behind.
Achtung Leute, wir werden da Menschen verlieren auf diesem Weg, weil das wird jetzt so schnell gehen.
Wir verlieren sie schon.
Bitte?
Wir verlieren sie jetzt schon,
absolut richtig, dass wir da Probleme kriegen, irgendwie alle mitzunehmen. Und dann werden wir jetzt halt in 10, 15 Jahren umschauen, werden wir die Kurve gekriegt haben und machen. Aber ja, dieser Kooperationsgedanke ist da und ich glaube auch, um es jetzt noch einmal ganz konkret vorzubrechen, 2017 ist etwas rechtsgültig geworden auf EU-Ebene, was vielleicht so der Normalbürger nicht so mitgekriegt hat. Was ist passiert? Bis dahin mussten gewisse Unternehmen in einer gewissen Größe, Aktiengesellschaften, ja immer einen finanziellen Berichterstattung machen. Das heißt dann Bilanz. Ne? Man musste als Investor ja wissen, auf der Webseite von einem Unternehmen musste der Bericht oben sein, damit ich verstehe, wie geht es in der Firma finanziell. Und seit 2017 müssen ja die ersten Unternehmen, die eine gewisse Größe haben und eine gesellschaftliche Relevanz, auch Versicherungen, Banken und dem Unternehmen mit einer gewissen Größenordnung, einen nicht finanziellen Bericht auf ihrer Webseite abliefern. Das heißt, sie müssen darlegen, wie sie mit den sozialen und den ökologischen Indikatoren umgehen, nicht nur mit den ökonomischen, was im finanziellen Bericht passiert. Und schon bevor sein Gesetz wurde, man arbeitet schon seit 5 Jahren, glaube ich, drin, die zwei Berichte auch zusammenzukriegen, sogenannten Integrated Reporting. Weil es schon halt auch sein kann, dass einer sich gleich als finanziellen Bericht da lässt und der andere hell ist leid für die Ökos, das schauen wir nicht tun. Nein, es muss ein Bericht werden, wo finanziell, ökologisch und sozial drin ist. Um auch hier die Transparenz herzustellen, nach dem Motto, du musst dir wirklich umschauen, was dein Unternehmen tut, in das du investieren willst. Jetzt kann man wieder sagen, da wird viel schön gefärbt, viel Greenwashing, bla bla bla. Aber auch da wiederum muss ich sagen, ein Nachhaltigkeitsbericht ist für mich ein geniales Instrument. Irgendeine Vorwurf hat man gehört, ja, der Nachhaltigkeitsbericht ist ein Greenwashing. Und so, ja geil, aber ist der geschrieben? Ist der schwarz auf weiß? Du kannst hernehmen, kannst sie verklagen. Du kannst ihm einen Brief schreiben und sagen, das ist Quatsch, was du schreibst, das stimmt nicht. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und auch hier wiederum, was passiert? Exxon, Shell haben ihre Emissionsberichte vorgelegt, nach dem Motto, wir seien super, auf einem tollen Weg. Was ist passiert? Das ist ja nicht angenommen worden. Auch wiederum, weil sie zu wenig klar waren, zu wenig verbindlich waren. In dem Moment, wo ich muss Bericht erstatten, wäre ich auch kritisierbar. Ich meine, diese Strategie, die wird bewusst durchgenudelt, wir reden heute drüber, das ist gut so. Und es gibt Kritikpunkte, ich selber finde genug, keine Angst, sage jetzt aber natürlich nicht. Aber alles muss irgendwo, ich muss Rechenschaft ablegen, dann kann ich anfangen, dann wäre ich rechenschaftspflichtig. Und das ist das, um jetzt auf die Frage von der Victoria konkret einzugehen, was neben der Philosophie der Kooperation, was schon angedacht ist mit der SDG, ganz konkret in dieser nicht finanziellen Berichterstattung, was auf den Weg gebracht ist. Und das wird allerweil weit Rohr gebrochen, auf allerweil Unternehmen kleinerer Größe. Nicht umsonst laufen sich die Softwarefirmen, rennen sich die Tiere ein nach dem Motto, wie kann ich noch ein besseres Tool entwickeln, dass sich ein Unternehmer leicht tut, diese Daten zu entwickeln. Weil einer ja teilweise nicht einmal weiß, ja, was CO2-Emissionen, was habe ich, wie, wo, wissen ja Unternehmen teilweise nicht. Ne?
Darf ich noch mal ganz kurz etwas, was mir da vorhin gefallen ist, zu den Stakeholdern, wo du gesagt hast, du hast die ganzen Dinge analysiert. Jetzt ist mir noch eine Sache zu mir gefallen. Es gibt ja das Netzwerk für Nachhaltigkeit bei uns und den Zukunftspakt. Wahrscheinlich noch andere. Wären die ja in diesem partizipativen Prozess, sind die da auch mit dabei? Oder weil läuft das jetzt parallel?
Also für mich ist so, dass jetzt der Zukunftspakt ist eine Organisation oder ein organisiertes Gremium von, glaube ich, tue ich mir ja nicht unrecht, der nicht organisierten Öffentlichkeit. Weil ich glaube, sie bewusst sagen, Bürgerinnen und Bürger, der Mensch sozusagen ist bei uns nicht der HGVler oder der LVHler, wie auch immer, und wir gemeinsam haben eine Stimme. Somit wurden die jetzt für mich auch irgendwie organisiert, theoretisch, aber wahrscheinlich würden sie das widersprechen, weil ich glaube nicht, aber da müssten wir jetzt sie fragen, dass sie sagen, sie wollen nicht eben, dass wiederum eine Verbandsspitze für alle redet, weiß ich nicht. Aber das ist ein Ansatz, wo ich sage, super, macht's. Wenn ihr jetzt auch partizipative Prozesse machen wollt, warum nicht? Bei Zukunftspakt ist es ein bisschen so, da kann ich ganz offen ansprechen und haben wir ein ganz offenes Verhältnis, dass sich es für mich ein bisschen vermischt, dass ich nicht ganz verstehe, wie könnte jetzt die Wünsche eines Zukunftspakts erfüllen, weil es war ein totaler partizipativer Prozess, den ich persönlich jetzt, ich kann nicht zur Landesregierung sagen, so, jetzt machen wir einen Partizipationsprozess mit alle, sondern ich muss eine gewisse Logik dahinter haben, die zumindest da jetzt, den wir da jetzt einmal vorschlagen, der ja aber auch ein evolutiver Prozess ist. Und am ehesten sehe ich noch, was der Zukunftspakt sich wünscht, wie wir es im Gesetz für direkte Demokratie und politische Bildung vorgesehen haben, das ja momentan in der Warteschleife ist, wo es eben, haben wir ja davor auch geredet, wo es ein paar Punkte gibt bei diesem Bürgerrat und Co., wo man noch nicht ganz einverstanden ist, sagen wir mal so. Aber das Gesetz soll ja jetzt an ein Referendum unterstellt werden, wenn die Unterschriften zusammenkommen, muss man schauen. Weiß man noch nicht genau, wie es weitergeht. Aber das ist für mich genau die Schnittstelle, die ich super finde. Also wenn wir es schaffen, einen gesetzlichen Rahmen zu knüpfen für einen Bürgerrat, und soweit ich es verstanden habe, geht es in die Partizipationsüberlegungen des Zukunftspakts in der Richtung, Bürgerrat, dann seien wir dabei, das zu machen, und das kann sich dann integrieren. Ich, aber jetzt sage ich ganz persönlich, und ich bin nur eine Stimme, glaube nicht, dass ein Prozess alles ersetzen kann. Wir haben ein paar Versuche gemacht in Südtirol. Der eine oder andere werden sich erinnern an größere Richtung Bürgerrat-Geschichten. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die waren. Deshalb tue ich mich da jetzt ein bisschen hart. Aber ich glaube, dass wir es ergänzen können. Absolut. Das ist wieder sowohl als auch Geschichte. Jetzt bei dem. Netzwerk für Nachhaltigkeit ist für mich eine andere Vorgehensweise, wo ich wirklich 100% mitgehe, wo wirklich bottom-up etwas gemacht wird, die sagen nicht, du Politik, du musst jetzt mir erst irgendwie etwas schaffen oder musst mir Geld geben oder was weiß ich was, sondern die machen das. Ich nach Kräften unterstütze ja, was geht. Und die machen die 50 Abende bei den Bibliotheken. Also das ist richtige Arbeit. Man muss dir vorstellen, du organisierst mit 50 Bibliotheken im ganzen Land Abende, redest mit den Leuten, sagst mit den SDGs. Und machen ja dann einen nächsten Schritt, dass sie die Menschen anbieten oder ihnen vorschlagen, sogenannte Klimakreise zu bilden. Dass die praktisch vor Ort sich dann organisieren mit Unterstützung vom Netzwerk. Und die Koordination vom Netzwerk wird ja auch durch öffentliche Gelder, was jetzt nicht ganz finanziert oder teilfinanziert, und hoffentlich geht es auch weiter, weil es sind so Jahresprojekte. Und das ist etwas, was sich jetzt schon bildet. Die arbeiten, die machen, für mich ist eine super Arbeit. Ich versuche es zu kombinieren. Mit Netzwerk für Nachhaltigkeit bin ich ganz eng in Austausch wegen der Workshops auch für die nicht organisierte Öffentlichkeit. Da entsteht ganz viel. Ich kann prinzipiell sagen, wir müssen schauen, wie wir zusammenkommen. Und um jetzt so da anzuschließen, um wieder aufs Vertrauen zu kommen. Ich weiß nicht, ob der Satz so gefallen ist im FF-Interview, aber es stand halt der Satz auch drin, dass der Zukunftspakt meint, das, was wir da machen, das sind Alibi-Prozesse. So ist der Satz drin. Dann sage ich halt, okay, wenn es das meint, ich habe kein Problem mit einer unterschiedlichen Meinung. Mir kann unterschiedliche Meinung sein, das passt. Und danach kann der eine aber recht sagen, du, ich bin jetzt in der Position mit der Verantwortung, ich entscheide jetzt. Und dann kannst du dann nur sagen, das ist ja ein Scheißdreck, was es da macht, bin ich anderer Meinung. Das Wort Alibi heißt für mich wieder ein Vertrauensverlust. Nach dem Motto, jetzt wollen sie uns wieder ein bisschen aushaxeln. Nach dem Motto, jetzt schieben sie etwas vor, was gar nicht gewünscht ist, was gar nicht gewollt ist. Und das, muss ich sagen, das schmerzt mich. Ganz offen, weil das ist der Vertrauensverlust, den wir einfach nicht brauchen können. Wir müssen nun glauben, dass wir alles Beste wollen. Ja, ich kenne auch Leute, wo ich mir dann im ersten Moment denke, okay, meinst du jetzt wirklich ernst? Und dann gebe ich mir halt einen Ruck und versuche weiterzuarbeiten, suche halt neue Möglichkeiten und neue Begegnungen und neue Beziehungen. Aber per se, ich weiß nicht, mein Charakter ist, ich glaube nicht, dass der Mensch per se böse ist. Er hat halt irgendein Motiv und irgendein Bedürfnis, und das Bedürfnis muss ich finden. Dann kann ich damit vielleicht arbeiten, aber nicht. Oder ganz ehrlich sagen, schau, sorry, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Und ja, ist so. Morgen treffen wir uns vielleicht wieder, dann hast du mich vielleicht überzeugt. Und dann wird es anders sein.
Ja, noch eine letzte Frage zum Abschluss. Ist es von einem Nachhaltigkeitsstandpunkt aus heute noch vertretbar, Skifahren zu gehen und damit Pisten, Lift und Speicherbecken zu unterstützen?
Das ist eine richtige Frage. Weil mit dem hadere ich selber allem. Und zwar kommt da die Frage, wenn man dann etwas tut, und speziell um Klimaneutralität kann man ja viel machen und kompensieren und bla bla bla, dann kommt aber die berechtigte Frage, optimieren wir das falsche System? Und ich stoße selber an Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt rein faktisch sage, dann sage ich ja, logisch, sind wir alle zutieren, überhaupt nicht, spinnen wir nicht. Und dann denke ich mir, ein Tal, irgendwo in Südtirol, in Österreich oder wie auch immer, wo das ganze Tal zu 97% von dem abhängig. Das heißt, das sind nicht Leute, die Bosse, die jetzt einen Haufen Kies machen. Das ist der Mann und die Frau von der kleinen Pension, die von diesem Skigebiet abhängig. Das kleine Supermarktgeschäft, das es noch gibt, weil dieses Skigebiet gibt. Und so weiter und so fort. Und dann ist halt mein Wunsch, ich habe das schon vor 10, 15 Jahren versucht anzustoßen, wir brauchen Alternativen, bevor wir so schalten. Das ist das Problem. Und wir haben teilweise halt auch wiederum, 50 Jahre zu spät, ins nicht die Kraft und die Energie genommen, über Alternativen nachzudenken. Ich weiß ja nicht, ob wir es überall finden taten. Ich weiß ja nicht überall. Aber diesen Dialog, den müssen wir jetzt mit aller Kraft stellen, damit wir dann eventuell, sage ich jetzt einmal, wenn wir das System nicht so einrichten, dass es keine erheblichen Schäden mehr anrichtet, haben der gleiche Punkt, würde ich ein Skigebiet finden, was in alle 17 Ziele keine erheblichen Schäden anrichtet, dann sage ich, ja, passt, okay. Bis jetzt wisst ich es nicht mehr. Dann müssten wir halt wahrscheinlich über ein paar Jahre noch mit diesen sogenannten Trade-offs leben und dann vielleicht eine Alternative finden. Das ist jetzt vielleicht keine befriedigende Antwort, aber das ist meine persönliche Meinung dazu, dass es mit der Nachhaltigkeit oft mal ganz, ganz schwierig ist. Im ersten Moment ist es so einfach, ja, zutieren, ausschalten, ja, Corona haben wir auch geschalten, gell? Ich meine, Leute sind alle bewusst, ist, da ging es um, also ihr noch nie jemand gehört, seinen Arbeitsplatz so verteidigen wie während Corona und der davor vielleicht gesagt hat, als ausschalten. Ja, logisch, da hängt monatlich dein Gehalt dran, mit dem zahlst du dein Essen, deine Familie, deine Ernährung, dein Strom. Es hängt ja alles zusammen, Leute. Also, wir haben es jetzt gemerkt.
Das heißt, wenn in Skigebiete investieren, dann versuchen wir vor allem in Ideen und Alternativen zu investieren, statt Skigebiete und Speicherbecken auszubauen.
Ja, und ehrlich sein einfach. Ehrlich sein, wenn man ganz bewusst sagt, du, wir arbeiten Alternative, das tut jetzt weh, weil es vielleicht Ziel 15 speziell und 13 sind die, was am meisten leiden müssen. Bei Ziel 13 kann man ein bisschen mehr tun. Man gibt praktisch das Beste, um das momentan nur abzumildern, aber immer mit der Logik, Leute, wir müssen das radikal ändern. Man kann nicht sagen, so, jetzt haben wir es ein bisschen umgepasst und jetzt geht es für die nächsten 50 Jahre gut. Ja, einem gibt es eh keinen Schnee mehr, also bei den Skigebieten zu bleiben. Was ist das für eine Diskussion? Trotzdem ist das heute sozial nicht verträglich, einfach solche Dinge zuzutieren. Also ich möchte den Menschen sehen, die was das dann tieren und merken und wiederhole, Corona hat uns einen Vorgeschmack gegeben, was passiert, wenn wir einfach den Stecker ziehen. Schauen wir es uns an. Soll es nicht rechtfertigen, dass wir einfach weitermachen mit bisher, bitte nicht falsch verstehen, aber die Sache ist halt leider sehr komplex.
Ja, du hast, kleine Klammer, du hast jetzt im Kopf dieses romantisierte Bild von diesem kleinen Skigebiet gemacht, wo der Otto und die Hanna ihr kleines Geschäft oder abhängen. Aber da gibt es ja riesige Skikarussells.
Das ist eine Industrie, ja, du hast davon gehört. Ich wollte nicht das falsche Bild sagen, aber es gibt halt die auch. Ja, also ja. An dieser Industrie, wie du sie nennst, hängt halt die Hanna und der Otto.
Ja, auch. Stimmt, aber kann ich im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Ressource Berg ja vielleicht sogar funktionieren. Nicht? Aber das, was wir ja machen, ist im Moment wirklich ein Raubbau. Ja, wir sprengen einen Gipfel weg, nicht immer irgendwo. Ja.
Du wolltest das geht jetzt als meine private Meinung durch.
Ja, keine Probleme. Schau mal, wir werden die Rückmeldungen sehen. Nein, die Frage war, was eigentlich, die hat jemand gestellt, aber hätte ich auch unabhängig davon gestellt. Glaubst du, wir Menschheit kriegen es noch hin? Wie ist denn dein Ausblick?
Gib jetzt rum, seid für Togisch. ganz ehrlich, es ist tagesabhängig. Ja, muss ich offen sagen. Es gibt Tage, wo ich gewisse Möglichkeiten sehe, wo ich irgendetwas kriege, wo ich mir denke, wow, eben, ob jetzt auf Ebene von Green Deal oder weil irgendeine Erfindung rausgekommen ist oder irgendein symbolischer Akt passiert ist weltweit, wo wir gesagt haben, yes, wir kriegen das hin, wir sind 7,5 Milliarden, geil, Leute, die Kurve kriegen wir. Und dann sehe ich halt wieder andere Zahlen, dann kommt der Bericht eben Permafrost und Co. und Kipppunkte und was weiß ich was. Und dann sagen wir eigentlich, am besten gleich in den Keller eine Kugel geben, dann ist es vorbei. Nein, ich sage es ehrlich, also ich habe für diese Nachhaltigkeit ganz offen schon mehr als eine Träne vergossen in der Verzweiflung. Es nutzt aber halt nichts. Dann, ich sage allem, du bist hingefallen. Wie geht das? Aufrichten, Krönchen richten, weiter geht's oder irgendwie sowas. Ja, was soll montieren? Du kommst jetzt wieder zurück. Irgendwann werden wir zurückschauen und sagen, haben wir alles gegeben. dann hast du das Gefühl, du hast noch mehr kein Geben. Ja, es reicht nie. Und mit dem musst du umgehen und macht sie verrückt. Also, sonst grobst du dich ein und tust nichts mehr. Sei kann es hoffentlich auch nicht sein. Also, ich habe nicht einmal eine endgültige Antwort. Es ist wirklich tagesabhängig. Heute ist ein guter Tag, weil es berichtet über sowas an Hunderttausende von Hörern.
Mal da, ja.
Und deswegen haben jetzt alle gehört, sie haben es in der Hand, sie hat zwei Fuß Druck. Nein, Blödsinn. Aber das sind auch schöne Momente, wo man einfach sieht, es interessiert Leute und was soll man tun? Jeder kämpft jeden Tag. Hauen wir es uns nicht zu viel um die Ohren und um den Kopf, glauben wir daran, dass die meisten zumindest das wirklich gut meinen. Ich glaube, hier gibt auch Energie. Eben diese Energie rauben, ich sehe allem Leute die Fahler. Ich pack das nicht. Also ich muss ehrlich sagen, deswegen Possibilist, das ist also ein Kunstwort. Ich sehe Möglichkeiten. Ich habe oft in meine Seminare früher Kommunikation und oft einen Scherz gemacht in dem Kontext. Ich weiß nicht mal, in welchem Rahmen, aber dann auf der Flipchart 1x1 habe ich geschrieben, so 2x3 ist 6, 4x6 ist 24 und so 10x ein. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, 6 was? Und dann haben alle gesagt, da ist ein Fehler, weil 4x6 ist nicht 6, sondern 24. Und dann sage ich, ja, interessant, weil dann habe ich extra hingeschrieben. Aber alle sehen den einen Fehler. Und keiner sagt, wow, nein, richtig. Wir sehen die Fehler und ich glaube, das ist evolutionstechnisch auch richtig, weil dass wir uns weiterentwickeln. Wir sagen Fehler, wir korrigieren und machen weiter. Aber ich habe schon das Gefühl, uns raubt man ein bisschen in Atem, wir sehen nur mehr die Fehler, wir sehen nur mehr, was schlecht läuft. Und können uns gar nicht mehr freuen über das, was auf dem ein bisschen gut läuft. Und Zell ist in meinem guten Tag, dann mache ich das so.
Da würde ich sagen, geben wir uns das Krönchen richten, aber vom Bier.
Eigentlich wäre trocken zu wenig.
Leicht unterhopft. Aber nein, ich denke, wir sind an einem guten Punkt. Danke für die Zeit, Klaus. Wir haben auch nicht alle Fragen beantworten können, aber ich denke, die allermeisten sind dabei gewesen. Und es war jetzt glaube ich, die längste Folge mit Abstand.
Ob sie es eine Statistik, ob man sie ausschalten haben?
Meistens so noch Minute 1. Das erste Mal im Arc reden, Herr, ist meistens vorbei.
Schon wieder, ne?
Ja, danke, Klaus. Alles Gute.
Ja, danke.
Vielleicht gibt es ein Update nächstes Jahr.
Dass
du alles schon weitergegangen ist.
Ich glaube, ich freue mich.
Super, danke dir.
Alles Gute,
Klaus.
Danke.
Ist gleich.